So, ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Sachverständige. Ich freue mich über die Teilnahme des Staatssekretärs, parlamentarischen Staatssekretärs aus dem Bundesministerium für Gesundheit, Herrn Dr. Thomas Gebhardt. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu dieser öffentlichen Anhörung des parlamentarischen Begleitgremiums Covid-19-Pandemie. Das ist die 15. Sitzung unseres Gremiums und die Anhörung findet wieder in Form einer Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting mit den Sachverständigen statt. Bitte Sie alle, sich mit Namen anzumelden, sowohl die Sachverständigen als auch die übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, weil wir Ihre Teilnahme nur dann erkennen können, wenn Sie sich auch mit Namen in dem System anmelden. Außerdem möchte ich Sie bitten, Ihre Mikrofone vorerst noch stumm zu schalten. Zum weiteren Verfahren komme ich gleich. Das Thema, mit dem wir uns heute befassen, ist die gesundheitliche und soziale Dimension der Pandemie. Covid-19-Pandemie hat ja enorme und weitreichende Auswirkungen in vielerlei Hinsicht. In der Sitzung in der folgenden Woche, die wir vorhin in einer nicht öffentlichen Beratung bewertet haben, haben wir uns viel mit den ökonomischen Konsequenzen auseinandergesetzt. Und jetzt wollen wir die Auswirkungen auch auf Staat und Gesellschaft, die alle miteinander zusammenhängen, erörtern. Natürlich resultieren die gesundheitlichen Folgen nicht alleine aus einer direkten Infektion mit Covid-19, sondern wenn deswegen, um Kapazitäten zur Behandlung von Covid-19-Patienten frei zu haben, auch medizinische Behandlungen verschoben, Operationen verschoben werden, dann hat das oder kann das Folgen für die Gesundheit haben. Dazu kommen natürlich Druck und Stress aufgrund der beruflichen, der familiären, der persönlichen Situation. Auch das kann sich auf die Gesundheit vieler Bürgerinnen und Bürger auswirken. Und eng damit verbunden sind soziale Aspekte und die Verhältnisse, in denen der Einzelne lebt, machen die Herausforderungen, die bewältigt werden muss, auch größer oder kleiner. Im Schatten ist es schwieriger als in der Sonne. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, uns eben mit dieser sozialen Dimension auch auseinanderzusetzen. Beispiel Einkommenseinbußen aufgrund von Kurzarbeit oder der Verlust des Arbeitsplatzes hat einerseits soziale Folgen, aber bringt natürlich auch erhebliche psychische Belastungen mit sich, die im schlimmsten Fall ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen haben können. Und dieses Ausmaß der psychischen und sozialen Belastung, so haben wir den Eindruck, ist in seiner Gesamtheit auch noch gar nicht komplett abgeschätzt, sondern noch Gegenstand der wissenschaftlichen Erkenntnisbildung. Wir wollen die Gespräche mit Ihnen deswegen gerne zu dieser Thematik führen. Sehr geehrte Sachverständige, ich will kurz den Ablauf erklären. Anhörungszeit insgesamt 90 Minuten. Nach einem von den Obleuten vereinbarten Schlüssel werden diese 90 Minuten auf die Fraktionen verteilt. Und damit es ein bisschen bunter ist, ist die Reihenfolge der Fraktionen abwechselnd. Jede Fraktion hat dann ein gewisses Minutenkontingent und kann in diesem Minutenkontingent so viele Fragen unterbringen, wie es die Antworten ermöglichen. Zeitkontingent für die Fragen und die Antworten werden zusammen gezählt. Wenn eine Fraktion ihr Kontingent nicht ausschöpfen mag, kann sie die nicht verbrauchten Minuten auch auf die nächste Fragerunde übertragen. Bitte sowohl die Fragenden als auch die Sachverständigen, sich also möglichst kurz zu fassen. Dann können nämlich mehr Fragen gestellt und beantwortet werden. Die aufgerufenen Sachverständigen mögen bitte vor der Beantwortung Mikrofon und Kamera freischalten und sich dann, wenn es noch nicht erfolgt ist, mit ihrem Namen vorstellen und gegebenenfalls ihren Verband oder ihre Institution nennen. Und sobald sie ihren Redebeitrag beginnen, sind sie für uns hier im Saal auf einem Videowürfel zu sehen und zu hören. heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen übertragen. Im Nachgang wird dann das Wortprotokoll auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht, sobald es fertiggestellt ist. Und ich danke schon jetzt den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht hat. Grüße von der AOK Rheinland-Hamburg, Herrn Matthias Moormann, Mitglied des Vorstandes, vom Sozialverband VdK Deutschland e.V., die Präsidentin Frau Verena Bentele, von Zukunftsforum Familie, Herrn Alexander Nöring, vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung, Frau Aline Zucko, und als Einzelsachverständige Herrn Prof. Dr. Nico Dragano vom Vorstand der Deutschen Gesellschaft für medizinische Soziologie, Frau Dr. Theresa Entringer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung e.V., dem DIW hier in Berlin, und vom Institut für Psychologie der Universität Leipzig, den Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten Herrn Prof. Dr. Julian Schmitz. Dann fängt mit der ersten Fragerunde die CDU-CSU an. Es stehen insgesamt 7 Minuten zur Verfügung und das Wort hat die Abgeordnete Frau Nina Warken. Bitte schön.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite, Herr Vorsitzender. Vielen Dank. Danke an alle Sachverständigen, dass Sie heute zur Verfügung stehen. Jetzt wollte ich gerne mit der Frau Dr. Teichert starten, habe sie jetzt aber noch gar nicht gesehen im Chat.
Ja, sie ist uns leider nicht zugeschaltet. Wir haben sie nicht im Funkkreis. Wir haben leider auch nichts gehört von ihr.
Dann würde ich mit Herrn Moormann starten. Herr Moormann, Sie haben ja mit dem Institut für medizinische Soziologie des Uniklinikums Düsseldorf eine Analyse zur sozialen Dimension der Covid-19-Pandemie auf den Weg gebracht. Und da hätte ich gerne, wenn Sie uns nochmal die zentralen Ergebnisse kurz skizzieren könnten.
Ja, das mache ich gern, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Frau Warken, meine Damen und Herren. Die wichtigste Erkenntnis ist sicherlich, dass sozioökonomische Unterschiede einen wesentlichen Unterschied ausmachen, eben auch in der Schwere des Verlaufs der Corona-Erkrankung. Wir haben festgestellt, dass beispielsweise ALG-2-Bezieher fast doppelt so häufig ins Krankenhaus müssen wegen der Corona-Erkrankung. Und wir sehen auch deutlich erhöhte Häufigkeiten bei ALG-1-Beziehern und bei Menschen, die im Niedriglohnsektor eben auch arbeiten. Und diese Erkenntnisse sind signifikant, sie sind auch sehr deutlich, aber sie sind alles andere als überraschend. Denn wir sehen als AOK Rheinland-Hamburg auch bei sozioökonomisch schlechter gestellten Menschen eigentlich in vielen Bereichen einen schlechteren Gesundheitszustand. Wir sehen eine geringere Lebenserwartung. Beispielsweise in Hamburg ist der Unterschied in der Lebenserwartung von den Stadtteilen abhängig, so in der Range von 10 Jahren zwischen gut situierten Stadtteilen und ärmeren Stadtteilen. Wir sehen einen deutlich früheren Eintritt chronischer Erkrankungen, Diabetes, Herzinsuffizienz. Wir sehen eine höhere Prävalenz bei diesen Erkrankungen eben auch und häufig einen schwereren Verlauf, wie auch hier in dieser Untersuchung bei Corona, weil Behandlungen zum Teil erst später stattfinden oder Behandlungen nicht in der Systematik stattfinden, wie es eigentlich erforderlich wäre. Und so gesehen steht Corona eigentlich pars pro toto für Probleme, die wir im Gesundheitsbereich auch haben und wo wir sicherlich ein Handlungsfeld haben, uns um diese sozioökonomisch schlechter gestellten Menschen auch stärker noch zu kümmern. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Moormann. Frau Warken.
Ja, dann dazu vielleicht direkt nochmal eine Nachfrage. Sie haben jetzt ausgeführt, dass arbeitslose Menschen da offenbar auch stärker gefährdet waren, wegen der Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden zu müssen. Können Sie da nochmal vielleicht konkret die zentralen Eckdaten nennen und auch welche Maßnahmen Sie vorschlagen, um zum Beispiel einen niedrigschwelligeren Zugang auch zur Gesundheitsversorgung zu erreichen?
Vielen Dank, Herr Moormann.
Ja, gern. Also, danke schön. Wir haben eben auf die Arbeitslosengeld II-Bezieher und die Arbeitslosen generell die Untersuchung konzentriert. Der Grund dafür war, dass wir bei Krankenkassendaten ja einen Trenner brauchen, ein Kriterium der Identifikation. Und vieles ist eben tatsächlich sonst für uns nicht fassbar. Deswegen war das Kriterium. Ich würde aber schon sagen, man kann das übertragen auf sozial schwächere Menschen, auch die nicht in der Arbeitslosigkeit sind. Und wir haben das erste Halbjahr 2020 uns angesehen, bei 1,3 Millionen versicherten Daten bezogen. Davon waren 1.500 Menschen im Krankenhaus und eben mit einer deutlich höheren einen deutlich höheren Anteil bei ALG-II-Beziehern als bei den Berufstätigen, die in einem regulären Beschäftigungsverhältnis auch stehen. Und dafür gibt es natürlich auch viele Gründe. Das hat vielleicht mit der beengten Wohnsituation zu tun, keine Homeoffice-Möglichkeit bei denen, die in Beschäftigungsverhältnissen eben auch sind. Auch die Frage des gesundheitlichen Status, der vorher schon da ist und der auch eine Anfälligkeit eben auch auslöst. Da sind viele Erkrankungen vorher eben auch tatsächlich schon da. Es hat aber auch mit einer nicht so ausgeprägten Gesundheitskompetenz auch zu tun. Und deswegen ist es aus unserer Sicht wichtig, auf die Maßnahmen zu gehen. Wir können sicherlich als Krankenkasse, vielleicht auch als Gesellschaft die Wohnerwerbssituation nur begrenzt verändern. Aber ich glaube, wir können ansetzen beim Gesundheitsstatus und bei der Gesundheitskompetenz. Und aus unserer Sicht gut geeignet sind beispielsweise populationsbezogene Versorgungsmodelle, wie wir sie im Hamburger Osten bereits haben, auch Köln-Chorweiler, demnächst auch in Duisburg, in Essen. Dort geht es darum, in Kooperation mit den Gesundheitsanbietern vor Ort, vor allem mit den niedergelassenen Ärzten, ein sehr niedrigschwelliges Beratungsangebot zu installieren, das zugänglich ist für die Bürger, wo man sich Zeit nimmt, Zeit, die in der normalen Arztpraxis gar nicht besteht, um die gesundheitliche Situation aufzuarbeiten, um auch soziale Fragen dort mitzulösen, den Patienten zu begleiten in seinem Weg durch die Versorgung, denn das ist ja sehr komplex und jeder findet sich da gut zurecht, beispielsweise auch zu helfen bei der Terminfindung und eben auch die Nachbereitung von Arztbesuchen und Ähnlichem auch zu machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Ansatz, dort zu Verbesserungen auch zu kommen. Und wir sehen das eben auch in unserem Versorgungsmodell in Hamburg im Osten, wo die Evaluation eine höhere Zufriedenheit der Bürger ergeben hat, aber eben auch eine höhere Zufriedenheit der Ärzte, weil eben ihnen etwas an Last abgenommen wird und weil sich jemand kümmert um den weiteren Weg auch des Patienten. Dankeschön.
Herzlichen Dank, Herr Moormann. 2 Minuten sind noch. Frau Wagen.
Jo, dann würde ich vielleicht abschließend nochmal Herrn Moormann fragen. Man kann vielleicht jetzt noch in geringem Maße, aber doch schon vorhanden sehen, dass es einen Leistungsmengenrückgang im Krankenhausbereich gibt. Und was sind da aus Ihrer Sicht die Auswirkungen auf die Fortentwicklung der Versorgungsstrukturen?
Herr Moormann.
Ja, generell ist unser Versorgungssystem in Deutschland sehr stark stationär geprägt. Und damit meine ich gar nicht die Spitzenmedizin, die Maximalversorgung, die wir sicherlich weiter auch ausbauen müssen und die auch natürlich wichtig ist. Aber ich meine das, was man vielleicht als ambulantes Potenzial in der stationären Behandlung auch sieht. Und das macht etwa ein Drittel nach bestimmten Untersuchungen auch aus. Und dort sehen wir eben ein deutliches Verlagerungspotenzial. Und wir sehen dort auch einen deutlichen Einbruch in der Corona-Zeit bei den Leistungsmengen. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass die Leistungsmengen des Jahres 2019, also des Vor-Corona-Jahres, wieder erreicht werden in nächster Zeit. Das heißt, da werden Krankenhäuser in wirtschaftliche Probleme geraten, gerade die, die nicht spezialisiert sind, die nicht besonders profiliert sind. Und ich glaube, es ist aber nicht sinnvoll für uns als Gesellschaft, als Gesundheitssystem, hier jetzt unkontrolliert Insolvenzen oder Ähnliches in Kauf zu nehmen. Es ist aber auch nicht möglich, dauerhaft Strukturen zu subventionieren. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir die Chance nutzen, zu einem Systemumbau auch zu kommen und dass wir auch diese Standorte stärker auch in die ambulante Versorgung einbeziehen. Also es geht im Grunde darum, auch eine neue Rolle zu definieren in der Versorgung, auch zwischen ambulant und stationär. Wir werden dort auch einen Innovationsfondsantrag dieses Jahr stellen, wo es um die kurzstationäre Behandlung geht, dass sich in den ambulanten Zentren eben Patienten auch mal über Nacht haben kann, wenn es um medikamentöse Umstellung oder Ähnliches geht.
Vielen Dank, Herr Moormann.
Das ist das, was wir angreifen sollen.
Danke. Vielen Dank, Herr Moormann. Dann machen wir jetzt weiter mit der SPD-Fraktion und dort hat Frau Kollegin Dagmar Schmidt das Wort. Auch dort stehen 7 Minuten zur Verfügung. Frau Schmidt.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Henke. Meine erste Frage ist eine doch eher breite und auch grundsätzliche, die ich gerne an den Alexander Nöring vom Zukunftsforum und an die Frau Verena Bentele vom VDK richten möchte. Die Pandemie hat uns nun alle betroffen, aber sie hat uns eben sehr unterschiedlich betroffen, unterschiedlich hart und unterschiedlich stark, je abhängig von der Lebenslage, in der ich mich befinde, aber auch der sozialen Lage, in der ich mich befinde, welches Geschlecht ich habe, welchen sozialen Hintergrund ich habe, ob ich eine Beeinträchtigung habe. Und ich würde Sie bitten, uns mal ein bisschen Ihre Erfahrung aus der Pandemie zu schildern, wie einzelne gesellschaftliche Gruppen betroffen waren und ob Sie uns vielleicht auch Hinweise geben können, was wir an Handlungsoptionen, und zwar an auch sehr, sehr konkreten und sehr zeitnahen Handlungsoptionen haben, um bestimmte besondere Betroffenheiten zu versuchen, ein wenig wieder zu heilen.
Ja, vielen Dank, Frau Schmidt. Bevor ich Herrn Nöhring und Frau Bentele das Wort gebe, sei nur noch Frau Dr. Teichert zusätzlich begrüßt, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, die uns jetzt zugeschaltet ist. Das Wort hat jetzt Herr Nöhring vom Zukunftsforum Familie.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Frage. Die schließt ja sehr gut an sozusagen ein Stück weit an die Ausführung von Herrn Moormann, nämlich dass die sozioökonomische Lage, in der sich Menschen, Familien, wir sind ein Familienverband, Familien, aber natürlich auch alle anderen befinden, maßgeblich sozusagen die Belastungssituation beeinflusst, in der sich Menschen befinden und erst recht befunden haben in den vergangenen Monaten. Also die sozioökonomische Lage und das Geschlecht waren sicherlich zwei der zentralen Unterscheidungsfaktoren. Also zum einen, wenn wir schauen auf Untersuchungen, die wir kennen zum Corona-Erleben und der Belastungssituation von armen Familien, zum Beispiel hat die Volkshilfe Österreich da sehr früh Untersuchungen gemacht, die Universität Frankfurt hat Untersuchungen gemacht und andere auch, die zeigen, dass also gerade in armen, einkommensarmen Familien die Zukunftsängste nicht nur der Eltern, sondern auch der Eltern für ihre Kinder massiv zugenommen hat. Und wir erleben auf der anderen Seite in Familien, die sozusagen sozioökonomisch ab der Mittelschicht sozusagen aufwärts leben, erleben wir die Belastungssituation durch den erhöhten Vereinbarkeitsdruck. Wir haben aber auch sehr früh schon gehört, zumindest in dem ersten und zweiten Lockdown, dass auch ein Zeitgewinn durchaus positiv empfunden wurde. Also ein Mehr an Zeit, der innerhalb der Familie verbracht wurde und ein Mehr an Nähe auch zu Bildungsprozessen, zum Beispiel der Schule. Also das als zwei Unterscheidungen sozusagen nach sozioökonomischer Lage. Die Familienform ist natürlich immens entscheidend. Also leben Eltern zusammen und haben zwei Kinder, dann haben sie ohnehin ein geringes Armutsrisiko und die Möglichkeit, Sorgearbeit auch innerhalb der Familie umzuverteilen, ist natürlich auch da nochmal ganz anders gegeben als zum Beispiel bei Alleinerziehenden. Mehrkindfamilien, die also sozusagen nochmal einen ganz anderen Vereinbarkeits- und Bildungsdruck auch gespürt haben. Und wir haben eben auch gehört, zum Beispiel von nicht verheirateten binationalen Familien, eine kleinere Gruppe, aber doch sozusagen Familien, die zum Teil nicht zueinander finden konnten, weil Grenzschließungen da waren und sozusagen auch da Sorgearbeit über diese Distanz nicht aufrechterhalten werden konnte. Nach Erwerbstätigkeit, auch da müssen wir natürlich immer genau schauen, das ist ja bekannt, nicht alle Jobs sind Homeoffice-fähig, also die Frage, inwieweit Homeoffice möglich war oder wenn gerade Frauen auch mit nicht allzu hohen Einkommen im Pflegebereich gearbeitet haben oder arbeiten, dann hatten sie zum einen auf der anderen Seite den hohen Vereinbarkeitsdruck, auf der anderen Seite zusätzliche Stressbelastung im Job. Und damit sozusagen erstmal ein kurzes Bild nach Geschlecht. Also viele Männer haben ihre Fürsorgetätigkeiten innerhalb der Familien erhöht, viele Väter in den letzten Monaten, aber von sehr niedrigem Niveau. Und die Erhöhung von den Frauen, von den Müttern auf sehr hohem Niveau sozusagen hat dafür gesorgt, dass also der Abstand zwischen Männern und Frauen, die Sorgelücke nicht wesentlich geringer geworden ist. Und hier ist natürlich nochmal die Zusatzbelastung gestiegen. Was kann getan werden? Also das ist ja eine sehr große Frage. Ich glaube, in allererster Linie...
Herr Nöhring, wenn in der Zeit auch noch Frau Bentele zu Wort kommen muss, müssten Sie die große Frage kurz beantworten.
Große Frage, dann gebe ich erst mal weiter. Danke.
Gut, Frau Bentele, dann haben wir für Sie jetzt noch 2 Minuten übrig. Frau Bentele.
Danke, Herr Vorsitzender, für die Zeitangabe. Danke, Frau Schmidt, für die Frage und natürlich danke für die Einladung. Ich möchte auf 2 andere Gruppen noch eingehen, auf die Menschen mit Behinderungen und auf Menschen, die pflegebedürftig sind und in Einrichtungen gepflegt werden oder zu Hause und auf deren pflegende Angehörige. Ist für 2 Minuten viel Stoff. Wir haben als Sozialverband VDK natürlich sehr viele Briefe bekommen von Menschen in den letzten Monaten, die ihre Angehörigen in Einrichtungen hatten, die diese nicht besuchen durften. Und das war eine riesige Belastung, vor allem weil natürlich Menschen, die an Demenz leiden, in Einrichtungen überhaupt nicht verstanden haben, warum sie ihre Liebsten jetzt nicht mehr besuchen und treffen dürfen. Und das war von Einrichtung zu Einrichtung natürlich sehr unterschiedlich, wenn die Einrichtungsleitungen Konzepte hatten, Hygienekonzepte und Besuche ermöglicht haben, war es natürlich besser. Aber das muss für die Zukunft, das war ja auch ein Teil Ihrer Frage, Frau Schmidt, schon besser geregelt werden, dass hier die Einrichtungen auch angehalten werden, auch Kontakt zu ermöglichen. Für die Menschen zu Hause war die Situation anders, da war die soziale Vereinsamung nicht ganz so groß wie für Menschen in Heimen, die niemanden besuchen durften. Aber vor allem war natürlich das Risiko oder das Angst, die Angst vor der Infektion war für viele riesig. Und deswegen sind zum Beispiel auch die Angehörigen oft gar nicht mehr rausgegangen mit ihren Pflegebedürftigen, weil sie eben nicht Corona ins Haus holen wollten und haben sich eben auch ziemlich abgeschottet und waren extrem überlastet, weil die Entlastungsangebote weggefallen sind. Und auch das wäre für die Zukunft eine wichtige Sache, dass die Entlastungsangebote in so einer Situation aufrechterhalten werden wie Kurzzeitpflege. Ein Satz für die letzten 30 Sekunden zu Menschen mit Behinderungen in jedem Fall. Da war die Situation natürlich auch sehr unterschiedlich. Gerade für Menschen mit Behinderungen, die zu der Risikogruppe gehören, die zu Hause wohnen, war die Situation für die Angehörigen extrem anstrengend und bedrückend, weil die Betreuungssituation natürlich umfangreich war und die Angst vor der Infektion. Und das beides zusammen ist schon eine Riesenbelastung. Für Menschen in Einrichtungen der Behindertenhilfe war es sicherlich nicht ganz so schwierig wie in den Alten- und Pflegeheimen die Situation. Aber hier hat vor allem viel Ausrüstung gefehlt am Anfang und gute Konzepte, wie die Menschen auch weiterhin ihre tagesstrukturierenden Maßnahmen in Anspruch nehmen können.
Vielen herzlichen Dank, Frau Bentele. Das passt jetzt ganz genau. Und wir machen dann weiter mit der ersten Fragerunde der AfD-Fraktion. 6 Minuten sind da zur Verfügung. Jörg Schneider, Kollege Schneider hat sich gemeldet.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Herrn Professor Dr. Schmitz von der Uni Leipzig. Herr Professor Schmitz, Sie haben sich vor allen Dingen beschäftigt mit den Auswirkungen des Lockdowns auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen. Können Sie da einmal darlegen, was Sie dabei sowohl quantitativ auch qualitativ festgestellt haben? Danke.
Vielen Dank, Herr Schneider. Herr Schmitz.
Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ja, der Lockdown, aber insgesamt die letzten 16 Monate hatten auf das Leben von Kindern und Jugendlichen ganz massive Auswirkungen über Ausgangssperren, aber vor allen Dingen auch die Situation der Schulschließung und auch die Unvereinbarkeit von Homeschooling mit Homeoffice zu Hause, was zu einer massiven Stressbelastung in vielen Familien geführt hat. Und was auch wichtig ist zu sagen, auch wenn sich die Infektionslage jetzt im Moment lindert und auch Schulen im Moment wieder öffnen, sehen wir, dass viele Kinder und Jugendliche, die in der Pandemie Bildungslücken erfahren haben, jetzt unter Belastung kommen, diese Bildungslücken und schulische Entwicklung aufzuholen, also dass diese Gruppe weiter hohe Belastungen hat. Und wir sehen sehr deutlich, dass Kinder und Jugendliche einen starken Anstieg von psychischen Belastungen, von Symptomen psychischer Erkrankungen erfahren haben, Anstiege von bis zu 80% zu dem, was wir sonst in der Bevölkerung erwarten. Und das Dramatische daran ist, dass wir im Versorgungssystem keine Kapazitäten für diese Gruppe haben und aktuell eine ganz massive Erhöhung der Wartezeiten auf qualifizierte Behandlung feststellen. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Schneider.
Auch meine zweite Frage möchte ich an Herrn Professor Schmitz richten. Im Prinzip kann man ja durchaus feststellen, dass Corona für Kinder und Jugendliche eine eher geringe Gefahr ist. Vor diesem Hintergrund sind die Maßnahmen, die dort getroffen worden sind, inwiefern halten Sie die für angemessen, beziehungsweise welche Maßnahmen oder welche Änderungen würden Sie vorschlagen, beispielsweise auch in einer zukünftigen, erneuten Pandemiesituation, beziehungsweise können Sie einmal sagen, was Sie im Moment vielleicht schon an Änderungen sich wünschen würden, um eine Verschlechterung der Situation, die Sie gerade geschildert haben, zu verhindern?
Herr Professor Schmitz.
Ja, zu den Maßnahmen des Infektionsschutzes kann ich natürlich nicht sagen. Ich denke, es ist gut abgewogen worden und auf der anderen Seite natürlich dass insbesondere die Schulschließung und die Schließung von Freizeitangeboten eine große Rolle spielen und wir hier sehen müssen, dass in zukünftigen Infektionslagen die Priorität da liegen muss, dass die Freizeiteinrichtungen und die Bildungseinrichtungen, dass die Schulen offen bleiben, so gut es eben geht, dass das Priorität hat und dass wir eben auch sehen müssen, dass in der Pandemie nicht nur Barrieren im Schulbesuch entstanden sind, sondern auch Barrieren im Versorgungssystem, dass eben auch beispielsweise Schulsozialarbeit nicht mehr stattgefunden hat, dass auch Barrieren in der Jugendhilfe entstanden sind, die das Ganze eben eine sehr ungünstige Mischung ergeben haben. Aus unserer Sicht brauchen wir, oder aus meiner Sicht braucht es eigentlich zwei Dinge. Auf der einen Seite brauchen wir Kompetenz in den Schulen, dort wo alle Kinder gesehen werden, dass betroffene Kinder dort frühzeitig und schnell identifiziert werden. Und wir brauchen jetzt kluge Konzepte, die aus meiner Sicht bisher noch nicht absehbar sind, wie wir wirklich auch qualifizierte Hilfe für die Kinder jetzt entwickeln und nicht erst mit einer Verzögerung von ein oder zwei Jahren, sondern die Hilfe muss jetzt auf den Weg gebracht werden.
Dann geht es weiter mit Herrn Schneider. Zwei Minuten sind übrig.
Gerne. Dann auch meine dritte Frage nochmal an Herrn Schmitz. Inwiefern sind die psychischen Folgen vor allen Dingen bei Kindern und Jugendlichen, die dort entstanden sind, besonders dramatisch, gerade im Vergleich zu ähnlichen Situationen oder ähnlichen Folgen, die vielleicht auch bei einigen Erwachsenen zu beobachten sind?
Herr Professor Schmitz.
Ja, vielen Dank. Die Gruppe der Kinder und Jugendlichen ist natürlich sehr, sehr vulnerabel, da sie sich in einer sehr sensiblen Phase der Entwicklung befinden. Viele Übergänge, viele Meilensteine der Entwicklung müssen erreicht werden. Und das, was wir eben sehen, dass verpasste schulische und soziale Entwicklung etwas ist, was sehr schwierig ist aufzuholen und auch etwas ist, was wir mit Geld nicht kompensieren können, sondern diese Entwicklung braucht einfach qualifizierte Unterstützung. Und wir sehen ganz deutlich, dass Kinder und Jugendliche in der Pandemie mit am stärksten auf psychischer Ebene gelitten haben, aufgrund dieser sehr hohen Vulnerabilität in dieser Entwicklungsphase.
Herr Schneider, eine Minute ist noch.
Dann würde ich das vielleicht an die zweite Fragerunde dranhängen. Ich danke Ihnen.
Gut, dann konservieren wir das und dann machen wir jetzt weiter mit der zweiten Fragerunde der CDU-CSU-Fraktion. 6 Minuten Zeit, Frau Warken.
Das wollte jetzt der Kollege Dr. Lenz übernehmen, wenn Sie gestatten.
Ja, natürlich. Ich habe da, Herr Lenz.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Vielleicht an die letzte Frage anknüpfend, eine Frage an den Herrn Moormann. Sie haben ja vorher schon auch die Studie von Ihnen erwähnt, Analyse zur sozialen Dimension Covid-19. Ist auch hier die Gruppe der Kinder und Jugendlichen Teil davon und welche Auswirkungen oder beziehungsweise welche Schlüsse lässt sich hier bezugnehmend auf die entsprechende Studie nehmen? Und dann noch eine Frage an Professor Schmitz. Sie haben ja gerade auch ausgeführt über die Frage Kinder und Jugendliche. Was müsste man denn aus Ihrer Sicht jetzt machen, um gerade auch der Gruppe erhöhte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen? Und geht aus Ihrer Sicht das Aufholprogramm des Bundes, also Lernrückstände nachholen, frühkindliche Bildung intensivieren, Freizeitangebote schaffen und dergleichen mehr, geht es aus Ihrer Sicht in die richtige Richtung? Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Herr Kollege Lenz. Dann ist jetzt Herr Matthias Moormann dran, Vorstand bei der AOK Rheinland-Hamburg.
Ja, vielen Dank. Die Studie hat sich in der Tat auf die Personen von 18 bis 65, also Menschen im erwerbsfähigen Alter, konzentriert. Deswegen gibt es da keine dezidierten Aussagen zu Kindern und Jugendlichen. Aus der Erfahrung, aus den Gesprächen mit den psychiatrischen Einrichtungen ist aber das Problem uns natürlich in unseren beiden Landesteilen Nordrhein-Westfalen und Hamburg auch sehr, sehr gut bekannt, wo man auch viele eine große Nachfrage hat, wo man große Probleme eben auch sieht. Aber da ist Herr Schmitz sicherlich berufener, dazu weiter was zu sagen. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann ist als nächster Professor Schmitz dran.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also was muss jetzt passieren? Ich habe mir auch das Aufholprogramm angeschaut. Aus meiner Sicht, das, was hier fehlt, sind bisher, dass man auch gute Konzepte entwickelt für das Aufholen von schulischem Stoff, ist eher auch das der sozialpädagogischen Unterstützung und der therapeutischen Unterstützung. Nach meiner Rechnung, wenn man sich das anschaut und wir schauen, dass wir auch Kompetenz in den Schulen brauchen, dort, wo alle Kinder und Jugendlichen gesehen werden und beispielsweise auch an Stellen für Schulsozialarbeit denken, dann sind die 220 bis 300 Millionen Euro dort aus meiner Sicht nicht ausreichend, sondern wir brauchen hier deutlich mehr Kompetenz in den Schulen. Wir müssen auch daran denken, dass wir dort, wo die Kinder gesehen werden, in den Schulen, die Lehrkräfte, aber auch in der Primärversorgung, beispielsweise auch bei den Kinderärzten, dort mehr Kompetenz und auch Sensibilität schaffen für die Erkennung, für die Früherkennung von psychischen Auffälligkeiten und diese dann auch in die Versorgung bekommen. Und auf der anderen Seite, wenn wir im Moment sehen, dass die Zahlen dafür sprechen, dass psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche ein Dreivierteljahr oder noch länger auf einen Behandlungsplatz warten, weil nicht genug Behandlungskapazitäten vorrätig sind, dann müssen wir uns schlaue Gedanken machen, wie können wir diese kurzfristig erhöhen. Und dafür gibt es ja auch Vorschläge, zum Beispiel der Bundespsychotherapeutenkammer, dass man befristet auch die Teilnahme der Privatpraxen an der GKV-finanzierten Versorgung zum Beispiel ermöglicht. Und insgesamt, was sehr wünschenswert wäre, dass wir auch in der Prävention verstärkt auch wissenschaftlich fundierte Konzepte einsetzen. Das ist auch noch eine große Baustelle, dass wir auch die Konzepte, die wir hier einsetzen, dass wir wissen, dass dort unser Geld gut verwendet ist und dass diese auch wirksam ist. Das fehlt aus meiner Sicht auch noch sehr.
Vielen Dank. 2 Minuten sind noch übrig. Wer macht weiter? Herr Lenz.
Ich würde auch vorschlagen, gerne anhängen beim nächsten Mal.
Okay, dann konservieren wir 2 Minuten und haben dann demnächst einen großen Block. Jetzt kommt der erste Block bei der FDP-Fraktion. 5 Minuten, Frau Kollegin Westig. Frau Westig, wir können Sie nicht hören.
Alles, ja.
Jetzt können wir Sie gut hören.
Ich konnte Sie gerade auch nicht hören. Ich hatte meinen Einsatz nicht mitbekommen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Alexander Nöhring. Herr Nöhring, Sie weisen in Ihrer Stellungnahme darauf hin, dass auch Entlastungsangebote wie die Vater-Mutter-Kind-Kuren, die ja auch für pflegende Angehörige gelten, lange Zeit ausgesetzt waren bzw. verschoben werden mussten. Nun sind diese Einrichtungen noch immer unter Druck. Die Gefahr der Schließung aufgrund wirtschaftlicher Probleme besteht für einzelne Einrichtungen weiterhin. Können Sie die Bedeutung dieser Einrichtungen für die Entlastung unter und nach der Pandemie für uns skizzieren? Wie hoch schätzen Sie den Bedarf für diese Angebote im Nachgang der Pandemie ein?
Vielen Dank, Frau Westig. Herr Nöhring.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Also die Einrichtungen sind nach wie vor unter Druck. Die meisten der Einrichtungen haben wieder geöffnet und können wieder Angebote machen. Was wir aus den Einrichtungen hören, zum Teil auch von den Trägern dieser Einrichtungen, ist, dass sich zum einen die Nachfrage verändert hat. Sie hat sich auf der einen Seite erhöht, sie hat sich auf der anderen Seite aber zum Teil auch verändert, weil Familien mitunter nicht die ökonomischen Ressourcen haben, entweder an der Familienerholung teilzunehmen oder auch in den Kuren zum Teil sozusagen da manchmal in ökonomische Schwierigkeiten kommen. Also sie bitten manchmal mitunter um kürzere Zeiten. Und das Zweite ist natürlich, dass auch die Einrichtungen, dass auch das Personal und das pädagogische Personal, das Begleitpersonal in den Einrichtungen, dass dies schon auch mit anderen Fragestellungen zu tun haben. Also dass die psychosozialen Herausforderungen in der Krise, die Zukunftsängste, dass die in der Besprechung zugenommen haben. Insofern wäre auch hier eigentlich eine Stärkung dieser Angebote wichtig. Inwieweit sich, wie stark sich der Bedarf erhöht, da kann ich leider keine Zahlen nennen. Ich weiß von Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt, die von Wartelisten sprechen, die sich mitunter verdoppelt haben. Das bezieht sich auf die Kureinrichtung, das bezieht sich aber auch stark auf die Einrichtung der Familienerholung. Das ist ja sozusagen so eine leichtere Form, die nicht direkt gesundheitsbezogen ist, aber sozusagen der psychosozialen Entlastung dient.
Dankeschön. Frau Westig, Sie haben weiter Fragezeit. 2,5 Minuten.
Ja, dann habe ich eine weitere Frage auch an Herrn Nöhring, aber eben auch an Frau Bentele. Und zwar geht es um den dringenden Bedarf an Kurzzeit- und Tagespflegeangeboten für Angebote für pflegende Angehörige. gab es bestimmte Bevölkerungsgruppen, die hier besonders benachteiligt waren? Und was hätte es an Alternativangeboten gebraucht, beziehungsweise was können wir für die Zukunft lernen und wie bewerten Sie beide in diesem Kontext das zuletzt geplante Entlastungsbudget der Bundesregierung, das eine Deckelung der stundenweise Betreuung auf 40% vorgesehen hat? Hätte dies in der Pandemie nicht die Probleme der pflegenden Angehörigen noch verschärft?
Vielen Dank, Frau Westig. Dann zuerst Herr Nöhring.
Vielleicht würde ich sozusagen anbieten, weil ich denke mal, dass Frau Bentele da deutlich die größere Expertise hat, auch vor dem Hintergrund ihres Verbandes, weil ich ja vorhin so viel Zeit geklaut habe, dass Frau Bentele eventuell anfängt.
Gut, Fairness und Gerechtigkeit, dann ist Frau Bentele dran. Frau Bentele.
Ja, danke Herr Nöhring und natürlich auch danke Herr Vorsitzender für Ihr Wort. Ja, also wir haben natürlich schon von vielen Mitgliedern gespiegelt bekommen, dass die Kurzzeitpflegeangebote viel, viel zu wenig verfügbar waren und die Entlastungsangebote. Es gab ja auch mal die Idee der zugehenden Pflege für die Entlastung und diese Idee hätte man auf jeden Fall weiterverfolgen müssen. Aber natürlich ist immer die große Herausforderung, gerade in dieser Zeit der Pandemie, ja der doppelte Unterstützungsbedarf, einerseits die Menschen zu schützen und sie dabei zu unterstützen, dass sie wirklich sich auch geschützt fühlen und keine Ängste haben, aber andererseits eben auch durch zum Beispiel Entlastungsangebote die Pflegenden zu entlasten, die ja selbst oft schon im Rentenalter sind und körperlich gar nicht in der Lage sind, die Pflege 24 Stunden an 7 Tagen der Woche wirklich aufrechtzuerhalten. Also für die Zukunft müssen wir daraus auf jeden Fall lernen, dass eine Deckelung, wie Sie es angesprochen haben, Frau Westig, keine gute Idee ist, weil gerade für die Menschen, die zu Hause pflegen, die ja der, wie es immer so heißt, der größte Pflegedienst der Nation sind, ist genau das eben entscheidend, dass sie ein eigenes Budget haben, dass sie flexibel nutzen können, dass sie auch die Möglichkeit bekommen, in schwierigen Situationen auch sich auf eine Person zu verlassen, die dann eben auch ein Corona-Kontakt ist, die auch regelmäßig kommt, um zu unterstützen. Und genau das hätten die Menschen in dem Moment eben ganz, ganz dringend gebraucht. Eine Regelmäßigkeit, ein höheres Budget und eben auch eine Unterstützung dabei, sich vor einer Corona-Infektion zu schützen. Weil aus dieser Angst getrieben haben natürlich viele auch die Unterstützungsangebote gar nicht abgerufen.
Vielen herzlichen Dank, Frau Bentele. Dann machen wir jetzt weiter mit der Fraktion Die Linke. Und da hat Frau Kipping das Wort. 5 Minuten.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will nochmal sagen, ich freue mich sehr, dass wir auch heute dieses wichtige Thema behandeln, soziale Dimension der Pandemie. Ich freue mich auch, dass hier so viele exzellente Fachleute versammelt sind. Viele der Publikationen, die Sie erstellt haben, habe ich schon sozusagen in verschiedensten Stellen, Artikeln und so weiter zitiert, weil ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir darauf stärker den Fokus legen. Auch genau mit Blick darauf, was kommt jetzt, wenn man diese akute Phase der Pandemie überwunden hat. Und meine erste Frage geht an Herrn Tragano. Und zwar, Sie haben in Ihrem Text geschrieben, unter anderem, dass es ja beim Thema Impfen auch wieder eine Benachteiligung sozial benachteiligter, ärmerer Gruppen gibt. Und dass die Chancengleichheit wirklich Bestandteil des Pandemiemanagements sein sollte. Und Sie haben da diesen Begriff der Kommstruktur geprägt, die jetzt vorherrscht, die eigentlich ersetzt werden müsste durch eine aufsuchende Struktur für bestimmte Gruppen. Wenn Sie das nochmal ausführen könnten, weil mir scheint das genau der Schlüssel zu sein.
Vielen Dank, Herr Professor Bragano.
Herzlichen Dank für die Frage, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Kipping. Die Ausgangslage ist ja, dass wir in der zweiten, dritten Welle höhere Inzidenzen sehen bei Menschen mit geringem Einkommen, in schlechteren Wohnbedingungen, mit geringerer Bildung. Und da kommt jetzt natürlich die Frage nach der Impfung auf, ob die Impfung auf die Art und Weise, wie sie derzeit angeboten wird, alle Bevölkerungsgruppen erreicht. Was ich dort kurz skizziert habe, ist der aktuelle Forschungsstand, der ehrlich gesagt sehr, sehr dünn ist. Deswegen habe ich mich ja auch eines indirekten Weges bedient. Also es gibt ganz, ganz wenige Studien aus dem internationalen Bereich jetzt direkt zur Covid-19-Situation, die noch nicht aufschlussreich sind. Wir wissen aber aus anderen Präventionsbereichen, zum Beispiel der Herr Mohrmann wird das bestätigen können, aus der klassischen Prävention in der in der GKV, dass halt eben Menschen mit geringerer Bildung, geringerer Gesundheitskompetenz, geringeren Ressourcen, denen fällt es schwer, solche Angebote von sich aus zu nutzen. Sei es, weil sie die Informationen nicht rezipieren können, sei es, weil der Aufwand hoch ist, weil man beispielsweise einen Job hat, wo man sich nicht so einfach frei nimmt, weil Kinder zu Hause zu betreuen sind und ähnliches. Und ein Gedanke, der eben in der Literatur geäußert wird, ist, dass man in bestimmten Problembereichen bestimmt nicht in der Breite darüber nachdenken kann, so wie bestimmte Kommunen das ja auch getan haben, aufsuchende Strukturen anzubieten, um es genau denjenigen, die halt ja hohe Inzidenzen, also hohe Infektionsrisiken haben, einfach zu machen. Also dieser Gedanke wird zumindest von der Forschung unterstützt.
Vielen Dank. Frau Kipping.
Ja, vielen Dank. Meine zweite Frage geht an Frau Bentele vom VDK. Sie haben in Ihrem schriftlichen Statement ganz verschiedene wichtige Punkte angesprochen. Zum Beispiel schreiben Sie, der Gewinn aus Digitalisierung muss gerecht verteilt werden. Und es geht um die Berufe, die ja bisher, sag ich mal, nicht so ein hohes Ansehen hatten, die auch in der Regel schlecht bezahlt werden, die jetzt wieder mehr Beachtung finden, wie Pflegekräfte, Paketbotin, Kassiererin und so weiter. Was braucht es aus Ihrer Sicht, damit diese Gruppe nicht im Nachhinein zu den Verliererinnen der Pandemie und auch nicht zu den Verliererinnen des Digitalisierungsschubs werden?
Herzlichen Dank, Frau Bentele.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, danke für das Wort. Danke, Frau Abgeordnete, für die Frage. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Wir haben natürlich sehr viele Mitglieder, die älter sind, die jetzt auch in der Corona-Pandemie viel dazugelernt haben, die digitaler geworden sind an ihrer Kommunikation. Aber was wir auch festgestellt haben, viele Themen wie auch zum Beispiel das Bekommen eines Impftermins und die Online-Registrierung für den Impftermin und viele Dinge mehr waren natürlich für viele Menschen, die eben nicht in ihrem tagtäglichen Leben digital arbeiten, eine Riesenherausforderung. Und es muss jetzt wirklich ganz dringend an unterschiedlichen Schrauben gedreht werden. Die eine Schraube ist für mich, dass die Digitalkompetenz wirklich auch systematisch gestärkt wird, egal ob es Kinder und Jugendliche sind oder ältere Menschen, deren Digitalkompetenz jetzt auch durch Weiterbildungs- und Fortbildungsprogramme gestärkt werden muss. Das ist ein Thema. Ein anderes Thema ist natürlich, dass die Digitalisierung auch immer barrierefrei sein sollte, also sprich auch für Menschen mit Behinderungen verfügbar sein muss in einer barrierefreien Form. Das ist in Deutschland für mich immer noch nicht streng genug geregelt. Da braucht es wirklich dringend Verpflichtungen zur Herstellung von Barrierefreiheit, damit eben zum Beispiel auch Menschen, die nicht sehen, nicht hören oder kognitive Einschränkungen haben, digitale Angebote nutzen können. Gerade und insbesondere war für uns ein Thema, dass vor allem die gefährdeten Menschen, die Menschen, die sowieso wenig verdienen, die in schlecht bezahlten Jobs arbeiten, auch deutlich weniger zu Hause arbeiten konnten, mehr unterwegs waren, sich dadurch natürlich auch einem höheren Risiko ausgesetzt haben. Und das muss sich jetzt natürlich auch ausschlagen darauf, dass die Jobs wertgeschätzt werden, aber auch besser bezahlt werden. In dem Sinne ist zum Beispiel auch die neue Pflegereform als positiv zu bewerten, dass die Pflegekräfte mehr Geld verdienen sollten. Aber als absoluten Minuspunkt und große Kritik des Sozialverbandes VDK sei natürlich auch gesagt, dass die Lohnsteigerungen nicht von den Pflegebedürftigen und auch nicht von der ambulanten Pflege bezahlt werden dürfen. Aber an der Stelle anzusetzen, ist auf jeden Fall für die Zukunft für mich eine ganz große und wichtige Aufgabe, um hier auch im Bereich Digitalisierung niemand zurückzulassen und auch für ältere Menschen immer noch ein Parallelangebot zu schaffen und zu erhalten, das ihnen eben auch die Teilhabe ermöglicht und sie nicht ausschließt.
Vielen herzlichen Dank, Frau Bentele. Dann kommen wir jetzt zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Erste Fragerunde Dr. Janosch Dahmen und 5 Minuten stehen zur Verfügung.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Professor Dragano. Anknüpfend an die Ausführung von eben, wo ja deutlich geworden ist, dass es eine Ungleichheit im Zugang zu Impfangeboten beispielsweise für Menschen in Armut gibt. Nochmal angeknüpft von Ihnen stammt, glaube ich, der Satz oder das Zitat, die Gesundheit hängt vom Geldbeutel ab, auch in der Pandemie oder auch bei Corona. Wie ist das mit Chancengerechtigkeit und Zugangsgerechtigkeit zu Gesundheitsangeboten insgesamt auch über das Thema Impfen hinaus? Wo bestehen da Hürden und Probleme in Deutschland?
Dankeschön, Herr Professor Dragano.
Damen, herzlichen Dank für die Frage. Es gibt klare Zusammenhänge zwischen der Einkommenssituation, aber auch der beruflichen Situation oder dem Bildungsstand und verschiedensten Angeboten der Prävention und der Gesundheitsfürsorge. Und wir sehen das in der, ich bleibe jetzt einfach mal beim Beispiel von Covid-19. Das sind eben auch so Dinge wie im Homeoffice zu bleiben, ist ja einfach davor schützt, sich zu infizieren. Und da sehen wir beispielsweise, dass insbesondere Jobs, die als systemrelevant gelten, häufig eben schlechter bezahlt sind. Und wir sehen erhöhte Infektionsrisiken im Transportgewerbe, in bestimmten industriellen Bereichen. Also da gibt es Zusammenhänge, wo es Menschen in bestimmten sozialen Lagen einfach schwerer fällt, sich zu schützen. Das wäre ein Beispiel, aber das gilt auch allgemein, denn wir sehen ja soziale Ungleichheiten bei nahezu allen Erkrankungen. Wir haben gerade eben länger über Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter geredet. Und wenn wir in Anführungsstrichen normalen Zeiten schauen, sehen wir, dass Kinder und Jugendliche aus ärmeren Familien eigentlich bei nahezu allen Diagnosen häufiger betroffen sind. Und das hat eben auch was eben mit restriktiven Zugängen eben zu gesundheitsförderlichen Lebenswelten zu tun, die nun mal auch vom Geld abhängen, nicht nur, aber eben auch.
Vielen Dank. Die nächste Frage, Herr Dr. Dahmen.
Meine nächste Frage richtet sich an die AOK Rheinland-Hamburg. Wir hatten ja vorhin aus den Daten der Untersuchung schon gehört, wie stark dieser Zusammenhang dort von Armut und dem Risiko einer Covid-19-Erkrankung und schweren Verläufen ist. Meine Frage ist, geben diese Daten auch Hinweise darauf, dass es eine Komorbidität zwischen einer Infektion mit Covid-19 oder einer Erkrankung mit Covid-19 gibt und psychischen Erkrankungen? Entsprechende Hinweise gab es, glaube ich, von der Charité in anderen Untersuchungen. Und wir dann auch nachvollziehen.
Schönen Dank, Herr Moormann.
Ja, also aus dieser Untersuchung nicht, aber aus weiteren Untersuchungen, die wir durchgeführt haben, schon. Also weil wir uns genau die Verläufe angeguckt haben bei den Patienten. Und wir sehen natürlich auch gerade durch längere Corona-Folgen im somatischen Bereich auch die Auswirkungen auf die Psyche. Und das ergeben auch die Gespräche, die wir mit Kliniken geführt haben, dass wir da besondere Versorgungsangebote aufbauen, auch niedrigschwellige Angebote aufbauen, um zu stabilisieren. Also da ist sicherlich ein ganz großer Bedarf. Wir sehen das Umgekehrte auch stärker. Menschen, die schon Vorerkrankungen hatten, sind natürlich von Corona dann wieder auch stärker betroffen. Das ist, glaube ich, medizinisch auch klar. Das ist das, was Herr Dragano auch gesagt hat. Und ein ganz wesentlicher Punkt, der auch die höhere Morbidität oder die höhere Krankenhaushäufigkeit auch ausmacht.
Vielen Dank, Herr Dahmen. Sie haben noch anderthalb Minuten.
Die würde ich mir für die zweite Runde aufheben.
Okay. Dann geht das Wort zur SPD-Fraktion. Und da hat Frau Kollegin Fahimi das Wort. Bitte sehr. 7 Minuten.
Ja, lieben Dank. Ich habe 2 Fragen. Eine Frage an Frau Dr. Aline Zuko vom WSI. Wir haben ja schon viel über die Einkommenssituation von Familien gesprochen und auch die Kinder indirekt betroffen. Können Sie für mich trotzdem noch mal vielleicht darlegen, inwiefern diese materiellen Einschränkungen, insbesondere auch was das Budget für Kinder angeht, relevant gewesen sind? Das Gesamthaushaltseinkommen ist ja das eine, das andere ist ja, was für die Kinder unmittelbar bleibt. Und welchen Zusammenhang es auch zu Beschäftigungsverhältnissen gibt. Weil es wird hier viel eben von einkommensschwächeren Haushalten gesprochen, aber man muss ja trotzdem noch mal unterscheiden, ob es einfach nur ein geringeres Einkommen ist oder ob es wirklich ein Wegbrechen des Einkommens ist. Vielleicht können Sie uns da noch mal einen Zusammenhang herstellen und das etwas differenzieren. Und meine zweite Frage geht an Frau Dr. Entringer. Sie haben zu dem Thema des Einsamkeitsempfindens geforscht. Mich würde noch mal interessieren, wer ist besonders in dieser Pandemie von Einsamkeitsgefühlen betroffen gewesen und in welchem Verhältnis steht es zu dem, was wir gerade vor ein paar Minuten gehört haben, zur tatsächlichen Vereinsamung, die Menschen erfahren? Also gibt es da Diskrepanzen?
Vielen Dank. Dann hat jetzt zunächst das Wort Frau Zuko vom WSI der Hans-Böckler-Stiftung. Frau Zuko.
Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Frage. Also zunächst mal zu den Kontaktbeschränkungen. Die Kontaktbeschränkungen hatten ja 2 große Effekte. Also einmal eben auf den Arbeitsmarkt. Das bedeutet, dass eben Personen, dass die Geschäfte geschlossen haben, dass zum Teil die Produktion eingeschränkt wurde und so weiter. Und der zweite Schritt der Kontaktbeschränkungen betraf ja eben die institutionelle Kinderbetreuung. Das ist ja ein bisschen der Punkt, auf den Sie auch hinaus wollen, weil wir eben sehen, dass durch diesen zweiten Punkt, also dadurch, dass gerade Familien durch das Schließen der institutionellen Kinderbetreuung stärker von den Kontaktbeschränkungen betroffen waren, weil sie zum Beispiel ihre Arbeitszeiten reduzieren mussten. Das bedeutet, dass natürlich Familien da nochmal stärker betroffen sind. Außerdem sehen wir in unseren Daten, dass vor allen Dingen eben Personen mit geringem Einkommen sehr stark von der Krise betroffen sind, nämlich weil sie eben häufig in Tätigkeiten arbeiten, die nicht im Homeoffice möglich sind. Und dazu kommt, dass diese Tätigkeiten ja ohnehin schon schlecht bezahlt sind. Das bedeutet, dass gerade diese Einkommensgruppen sehr stark davon betroffen sind. Weiterhin kann man aber auch sagen, also weil Sie so gesagt haben, was wird wegbrechen? Da muss man jetzt natürlich schauen. Also wir haben momentan noch das Kurzarbeitergeld und die Frage ist natürlich, was wird daraus? Weil es kann eben sein, dass nach Ende der Krise die Beschäftigten einfach alle wieder zurückkehren. Aber es kann natürlich auch sein, dass einige davon ihnen arbeitslos werden. Und da sehen wir die Gefahr, dass insbesondere Geringqualifizierte nach Ende des Kurzarbeitergeldes ein wirklich sehr großes Arbeitslosigkeitsrisiko haben und dass sich so bestehende Ungleichheiten weiter verstärken. Das bedeutet zusammenfassend, dass man sagen kann, dass eben Personen mit geringem Einkommen, Geringqualifizierte und natürlich auch Eltern wirklich sehr stark ökonomisch von der Krise betroffen sind.
Vielen herzlichen Dank, Frau Zucko. Dann machen wir jetzt weiter mit Frau Dr. Entringer.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Frage. Wir haben bei uns Daten erhoben im ersten Lockdown letzten Jahres von April bis Juli und haben in Deutschland lebende Menschen von 18 bis knapp 100 Jahren befragt nach ihren Einsamkeitsgefühlen und dann nochmal dieses Jahr im Januar und Februar. Das heißt, wir können relativ gut Aussagen treffen darüber, wie einsam die Menschen waren letztes Jahr im ersten Lockdown, aber auch dieses Jahr im zweiten Lockdown. Und was wir gefunden haben in unseren Studien ist ein im Vergleich zu den letzten Jahren wahnsinniger Anstieg der Einsamkeit. Den haben wir bisher noch nicht so sehen können in den Daten. Das heißt, die Menschen berichten unglaublich hohe Werte im Vergleich zu allen Vorjahreserhebungen. Und wir finden eben, dass insbesondere Frauen betroffen sind. Das haben wir heute auch schon mehrfach gehört. Und dann anders als vielleicht manchmal in den Medien dargestellt, vor allem jüngere Menschen in unseren Daten. Das hat uns auch erstmal überrascht, dass es eher so die 20- bis 40-Jährigen sind und nicht so sehr die Älteren, die hier besonders betroffen sind. Man kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, wenn man darüber nachdenkt, wo das Sozialleben von jüngeren Menschen eher stattfindet. Das ist vielleicht noch eher im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, draußen bei sozialen Aktivitäten und so weiter und so fort. Und dass diese ganzen Aktivitäten eben besonders betroffen waren von den Kontaktbeschränkungen. Dann war die Frage nach der tatsächlichen Einsamkeit. Und dazu kann ich sagen, dass da der Forschungsstand oder wir sind uns da noch nicht so ganz einig, was das jetzt bedeutet. Man kann sich das so vorstellen, dass wir schon wissen, dass chronische Einsamkeit in der Regel mit anderen psychischen Erkrankungen einhergeht, dass chronische Einsamkeit auch verantwortlich ist für physische Erkrankungen und so weiter und so fort. Aber wir fragen uns auch, ob wir hier tatsächlich eine Veränderung der chronischen Einsamkeit sehen oder ob wir eher eine Zustandseinsamkeit sehen, die vielleicht auch ganz angemessen ist angesichts der Kontaktbeschränkungen, die wir hatten. Ich will das kurz vergleichen. Also man kann sich vorstellen, wenn wir nachts alleine durch einen Park laufen, dass wir dann vielleicht Einsamkeit, Angst empfinden, uns eher ängstlich fühlen, dass das aber keine Zustands- oder keine chronische Angst ist, dass wir nicht immer auch mit Angst reagieren, wenn wir in der Öffentlichkeit unterwegs sind. Und so ähnlich stellen wir uns das hier gerade auch ein bisschen vor, dass wir vielleicht eher eine Zustandseinsamkeit gerade sehen, die sich auch wieder verändert in den nächsten Wochen, wenn wir die Kontaktbeschränkungen weiter lockern und wenn wir ein bisschen zurückkehren zum normalen Leben. Also wir wissen es hier noch nicht, aber wir glauben, dass es vielleicht sich relativ schnell wieder ändern wird. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Frau Entringer. Frau Fahimi, 30 Sekunden wären noch. Sollen wir die in die nächste Runde schieben?
Genau.
Dann machen wir das so. Dann kommen wir jetzt zurück zur CDU-CSU-Fraktion, die 6 Minuten plus 2 aus der letzten Runde hat. Und Frau Warken.
Herr Dr. Lenz würde beginnen.
Bitte. Herr Dr. Lenz fängt an.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich auch nochmal an die Frau Dr. Entringer. Wir haben ja vorher von der Frau Zuko auch gehört, dass die Angst besteht, dass gerade auch Geringqualifizierte schwere oder schwierigere Chancen haben, wieder in den ersten Arbeitsmarkt dann auch einzutreten nach Ende der Kurzarbeit. Können Sie das bestätigen oder wie ist da Ihre Einschätzung? Und eben vielleicht auch weiter gefasst, wie sehen Sie die Frage auch nach Gewinnern und Verlierern der wirtschaftlichen Entwicklung oder der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie? Und wie sehen Sie die jetzt zu erwartenden Aufholprozesse auch hinsichtlich der sozialen Dimension wieder? Und abschließend vielleicht noch an Sie, wie sehen Sie denn die generelle wirtschaftliche Entwicklung oder die generelle wirtschaftliche Entwicklung in diesem Jahr? Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Dr. Entringer.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also wir glauben tatsächlich, also wir wissen, dass natürlich Arbeitslosigkeit, niedrige Einkommen und so weiter große Risikofaktoren sind für jede Form von psychischer Erkrankung. Das wissen wir aus den Daten aus den Vorjahren. Und von daher können wir sagen, dass die Entwicklung in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten ausschlaggebend dafür sein wird, wahrscheinlich wie sich die Prävalenz von psychischen Erkrankungen auch weiterentwickelt. Das heißt, wir müssen oder wir glauben, dass ja die Frage, wie wir uns jetzt erholen und die Menschen, die aus der Kurzarbeit vielleicht wieder in normale Arbeit zurückkehren oder weiter gehalten werden können, dass das eben ausschlaggebend ist. Zu den Verlierern, was wir in unseren Daten gesehen haben während der Krise, ist vor allen Dingen, dass Selbstständige zu den großen Verlierern gehört haben und hier insbesondere wieder weibliche Selbstständige, weil wir eben wissen, dass weibliche Selbstständige häufiger in Selbstständigkeit sind, die im direkten menschlichen Kontakt stattfindet, sodass diese Selbstständigkeiten eben eher betroffen waren von den Maßnahmen. Also auch hier müssen wir sehen, wie sich die nächsten Wochen und Monaten dann eben entwickeln und ob auch diese Selbstständigen dann wieder zurückkehren können, schnellstmöglich eben in ihre alten Beschäftigungen. Zur Prognose der wirtschaftlichen Situation kann ich leider keine Auskunft geben heute, weil wir einfach noch keine Daten und keine Prognosen haben. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank. Dann geht jetzt das Wort an Frau Warken.
Ja, vielen Dank. Nachdem die Frau Dr. Teichert jetzt, glaube ich, bei uns ist, hätte ich an Sie eine Frage. Und zwar, wie denn Ihre grundsätzlichen Erfahrungen hinsichtlich der sozialen Auswirkungen der Pandemie und vor allem der Schutzmaßnahmen sind, zum Beispiel im Hinblick auf die Schulschließungen oder die Reduzierung von sozialen Kontakten.
Vielen Dank, Frau Dr. Teichert.
Ja, einen schönen guten Morgen, Herr Henke, einen schönen guten Morgen, Frau Warke. Sehr geehrte Abgeordnete, bitte entschuldigen Sie, technische Probleme hatten mich gehindert, frühzeitig hier reinzukommen. Sehr gerne beantworte ich Ihre Frage und möchte auch an das anknüpfen, was ich jetzt auch schon mitbekommen habe. Zum Teil sind ja verschiedene Sachen schon angesprochen worden. Insbesondere Herr Dragano hat ja schon mal darauf hingewiesen, wie schwierig oder dass es bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders betrifft hinsichtlich der sozialen Auswirkungen, was ich alles so unterschreiben möchte. Und wir sehen das im öffentlichen Gesundheitsdienst eben auch sehr deutlich. Hinzufügen möchte ich vielleicht an der Stelle noch zu allen Personengruppen, die wir bisher angesprochen haben, die entweder einen schlechten Zugang zu Gesundheitsversorgung haben oder besonders betroffen sind, gibt es eine Gruppe, von der ich bisher noch nichts gehört habe. Das sind Menschen mit Migrationshintergrund, die nämlich auch ein Problem haben, an die angesprochenen Hilfen oder Impfangebote und so weiter heranzukommen. Für den öffentlichen Gesundheitsdienst stellt es sich eben so dar, dass wir auch in der Pandemie tatsächlich alle Kräfte ja konzentrieren mussten auf die Kontaktpersonennachverfolgung, sodass auch aufsuchende Hilfen, die normalerweise stattfinden, und Beratungsangebote sowie Unterstützungsangebote für bestimmte Personengruppen einfach gar nicht mehr aufrechterhalten werden können. Das betrifft natürlich alle, die wir schon angesprochen haben, aber natürlich auch in besonderem Maße psychisch kranke Menschen, die ja sonst auch durch den sozialpsychiatrischen Dienst der Gesundheitsämter mit betreut werden. Auch da ist in der Krise deutlich zurückgefahren worden. Kinder, Jugendliche, glaube ich, haben wir jetzt auch schon mehrfach drüber gesprochen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall, wenn wir nach vorne gucken und jetzt in dem Bereich Lessons Learned sind, nochmal hingucken und sagen, wir brauchen auch für Pandemie Vorhaltungen, dass solche Angebote dann nicht zurückgefahren werden müssen. Ich glaube, das ist so die zentrale Botschaft, die ich gerne geben möchte. Wir müssen dafür sorgen, damit wir bestimmte Bevölkerungsgruppen auf dem Weg nicht verlieren oder wenn wir verhindern wollen, dass sie besonders betroffen werden, dass wir auch genügend Ressourcen haben, um diese Angebote aufrechtzuerhalten. Das betrifft natürlich auch den öffentlichen Gesundheitsdienst mit den anderen Institutionen, über die wir hier schon gesprochen haben. Es kann nicht sein, dass alle Kräfte sich konzentrieren auf den Infektionsschutz und damit alles andere erstmal liegen bleibt.
Herzlichen Dank, Frau Teichert. Frau Warken.
Dann hätte ich vielleicht noch mal eine Nachfrage an Frau Teichert und später würde dann der Kollege Lenz noch mal übernehmen. Frau Teichert, Sie haben jetzt ja schon das Thema Impfen angesprochen und ja auch gesagt, dass da unterschiedliche Bevölkerungsgruppen eben auch unterschiedlichen Zugang haben. Vielleicht können Sie da noch mal ausführen, wie sieht es denn mit der Impfbereitschaft auch aus in den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen? Wie würden Sie auch die Informationskampagne bewerten? Wo kann man da nachsteuern? Und dann eben schlicht der Zugang zu Impfangeboten, wo wir ja alle gleichermaßen erreichen wollen und wo es ja auch jetzt schon vor Ort Aktionen gibt, mobile Impfteams und so weiter. Was kann man da noch tun und wie sind da Ihre Erfahrungen?
Dankeschön, Frau Warken, Frau Teichert.
Vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich hat der öffentliche Gesundheitsdienst ja einen breiten Erfahrungsschatz, was Impfungen angeht. Und man muss, glaube ich, nochmal sich vor Augen führen, dass die Covid-19-Impfungen, die wir jetzt anbieten, sich von anderen Impfungen unterscheiden, weil die Menschen ja einen hohen Druck haben, sich impfen lassen zu wollen. Das beobachten wir ja normalerweise bei den Impfungen nicht. Wir müssen aber hingucken. Sie hatten gefragt, wie das mit dem Zugang zu den Angeboten ist. Nachdem wir jetzt ja mehrfach andere Bereiche mit reinnehmen, also wir haben jetzt die Betriebsärzte mit am Start, dann sind die Hausärzte an den Start gegangen, vorher war es nur in den Impfzentren. Damit erreichen wir sicherlich schon mal einen höheren Teil der Menschen. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass es gut ist, die Menschen dort zu erreichen, wo sie leben, also ich sage mal im Setting. Das spricht sehr dafür, das auch in die Betriebe reinzubringen und eben da, wo die Menschen sich aufhalten. Der öffentliche Gesundheitsdienst hat ja schon seit Jahrzehnten Erfahrung auch mit bestimmten Impfprogrammen. Ich möchte noch an Kampagnen wie Schluckimpfung ist süß, Polio ist grausam erinnern und auch andere Geschichten, die ja viele Jahre lang laufen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir da nochmal genau hingucken. Und Sie haben es gerade schon erwähnt, es gibt ja da auch jetzt die Ideen mit mobilen Impfangeboten noch an die anderen Bevölkerungsgruppen ranzugehen. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit Impfen in Stadtteilen zum Beispiel. Also Köln-Kurweiler ist ja ziemlich bekannt geworden, auch Berlin-Neukölln und andere machen das ja. Da sollte man auf jeden Fall noch hingucken und weiter ausweiten, denn wir erreichen ja nur die Personen, die lesen können, die sich im Internet auskennen, die einen Hausarzt haben und, also oder in einem festen Arbeitsverhältnis sind. Aber alle Menschen, die diese Kriterien nicht haben, die erreichen wir mit den jetzigen Angeboten noch nicht, sodass ich denken würde, dass es Sinn macht, das auch nochmal gezielt auszuweiten, auf Grundlage der Daten, die wir haben. Zur Impfkampagne selber sollte man auch nochmal genau hingucken. Ich glaube, es wäre wichtig, das unter ein Motto zu stellen. Das versucht man ja jetzt. Das hätte man wahrscheinlich frühzeitiger auch mal anleiern können und auch nochmal herausstellen, wie wichtig die Impfung ist, nicht nur, sage ich mal, um Freiheiten wieder zu erlangen, weil das ist ja so das, was im Moment den Druck macht bei den Menschen, sondern man müsste auch, glaube ich, sehr klar kommunizieren, wer geimpft ist, stirbt nicht an der Erkrankung und erkrankt auch weniger häufig. Dieses Argument habe ich in der ganzen Impfdiskussion eher etwas seltener gesehen. Also auch da müssten wir nochmal hingucken, dass wir die Impfangebote und die Impfkampagnen, die wir machen, dass wir die einheitlich machen und dass wir die auch adressieren für alle Bevölkerungsgruppen in allen Sprachen. Auch da, das hat ja jetzt auch angefangen, was ich sehr gut finde, was ich sehr unterstütze. Grundsätzlich würde ich denken, dass man auch den öffentlichen Gesundheitsdienst insgesamt deutlich mehr noch in das Impfen mit reinnehmen kann, vor allen Dingen bei den aufsuchenden Impfangeboten und den mobilen Impfteams.
Vielen Dank, Frau Dr. Teichert. Wir sind jetzt in einer weiteren Runde der CDU-CSU-Fraktion mit 6 Minuten Zeit. Davon sind noch 4 übrig. Und das Wort hat Herr Dr. Andreas Lenz.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne der Frau Bentele nochmal die Möglichkeit geben, auch auf den Bezug Kinder und Jugendliche nochmal eben einzugehen und auch gerade in dem Kontext nochmal auf die Frage auch der Vereinsamung einzugehen, ob das hier auch ein Thema ist. Und dieselbe Frage auch an den Herrn Professor Schmitz. Wir haben viel über Jugendliche schon gehört, ob insbesondere auch das Thema Vereinsamung auch bei Jugendlichen ein Thema ist oder ob da andere Punkte im Vordergrund stehen. Dankeschön.
Gut, also Vereinsamung insgesamt knapp 4 Minuten und die müssen sich irgendwie aufteilen. Und zuerst hat das Wort Frau Bentele.
Sehr gut. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, für das Wort. Vielen Dank für die Frage. Für mich ist der Schwerpunkt zunächst mal die Familien mit Kindern mit Behinderungen. Wir haben in jeder vierten Familie mit Kindern mit Behinderungen mehrere Kinder, die eine Behinderung haben. Und da war die Situation besonders schwierig, aber natürlich auch für alle anderen Familien, in denen Kinder mit Behinderungen leben, deren Eltern und für alle Mütter teils uns geschrieben haben, dass sie ganz und vollständig ihre Arbeit aufgeben mussten, um die Betreuung zu leisten, um zum Beispiel eben den Ausfall von Förderangeboten in Förderschulen zu kompensieren, um Freizeit- und Sportangebote, die ausgefallen sind, zu kompensieren. Das war eine riesige Herausforderung. Und gerade insbesondere für Kinder und Jugendliche mit kognitiven Einschränkungen und psychischen Erkrankungen ist eine Struktur und eine Orientierung eben auch durch die Bildungsangebote, durch Sport und Freizeit sehr, sehr wichtig, um eben auch in ihrem Alltag klarzukommen, um den gut bewältigen zu können. Eine andere für mich ganz spannende Gruppe sind aber die Kinder und Jugendlichen, die ihre chronisch kranken Eltern natürlich auch schützen wollten, die das intensiv mitverfolgt haben in den letzten Monaten, was eben die Corona-Pandemie für ihre Eltern bedeuten kann oder ihre Großeltern und die dann eben auch selbst sehr viel Rücksicht genommen haben, die sehr viel zu Hause geblieben sind und Einsamkeit in Kauf genommen haben für den Schutz und gerade insbesondere für diese Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen für Kinder und Jugendliche, die ihre Eltern besonders schützen wollen, ist jetzt ganz entscheidend, Angebote wieder hochzufahren, sowohl im Bildungsbereich als auch im Sport- und Freizeitbereich. Und eine andere für mich ganz spannende Frage ist jetzt auch, wie schaffen wir es, die soziale Schieflage nicht noch größer werden zu lassen, dass also für alle Themenbereiche, wo man sich registrieren muss, wo man Online-Tickets kaufen muss, eben jetzt nicht auch die Kinder und Jugendlichen ausschließt, die keine Eltern haben, die sich darum kümmern, woher man ein Ticket fürs Freibad bekommt oder die vielleicht auch nicht die digitalen Möglichkeiten und Kompetenzen haben. Auch hier muss der Sozialstaat in meinen Augen eine große Ausgleichsfunktion übernehmen. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Frau Bentele. Jetzt Herr Professor Dr. Schmitz.
Ja, ich bemühe mich ganz schnell zu antworten. Kinder und Jugendliche sind definitiv in der Corona-Pandemie deutlich einsamer gewesen. Das wissen wir aus Daten beispielsweise, dass im Homeschooling etwa 6% der Kinder Kontakt zu Gleichaltrigen hatten in der Schulzeit. In der normalen Schulzeit sind es ja 100%, ganz eindeutig und auch über das Schließen von Freizeitangeboten. Wir sehen auch einen Anstieg von depressiven Gefühlen, die berichtet werden. Depression hat ja auch viel mit Einsamkeit zu tun und wir sehen auch, dass Kinder und Jugendliche sehr viel mehr Zeit mit zum Beispiel Medienkonsum, Gaming und auch Social Media Use verwendet haben, was auch nochmal ein großer Hinweis darauf ist, dass die Kinder eben nicht im direkten und notwendigen Kontakt in dieser Entwicklungsphase mit Gleichaltrigen waren, also objektiv und subjektiv starke Einsamkeit erlebt haben.
Vielen herzlichen Dank. Dann ist die Zeit aufgebraucht bei der CDU-CSU-Fraktion. Und wir kommen jetzt in die gewissermaßen letzte Runde für die verschiedenen Fraktionen. Und die erste, die dran ist, ist die SPD mit 6 Minuten. Und da weiß ich nicht genau, Frau Fahimi oder Frau Schmidt, wer wünscht das Wort?
Ich mache
Frau Schmidt übernimmt. Frau Schmidt.
Ja, vielen Dank dafür. Ich möchte in der letzten Runde noch mal ein bisschen den Fokus auf die soziale Infrastruktur lenken und zum einen Frau Bentele und zum anderen Herrn Nöring fragen. Wir haben ja für die sozialen Einrichtungen das sogenannte Sozialdienstleister-Einsatzgesetz gehabt. Herr Nöring hatte gesagt, dass das in seiner Stellungnahme, dass das auch geholfen hat, dass es dort aber Lücken gibt. Und jetzt die Frage an Sie beide. Gibt es da noch etwas, wo wir nacharbeiten müssen, um unsere soziale Infrastruktur an den Stellen aufrechtzuerhalten? Und das Zweite knüpft ein bisschen an das, was Frau Bentele eben auch schon berichtet hat. Wir haben ja als SPD uns eine Kindergrundsicherung vorgenommen, die zwei Ebenen hat, nicht nur eine finanzielle Leistung, sondern die vor allem auch Teilhabe aller Kinder absichern soll im Freizeit-, Sport-, Kunst-, Kulturbereich. Und da wäre meine, oder auch in der Frage Sicherstellung von Mobilität, das hat ja viel damit zu tun, wo Sie dort Schwerpunkte sehen würden, die jetzt auch direkt im Nachgang der Pandemie besonders notwendig wären für Investitionen in die soziale Infrastruktur rund um Kinder und Jugendliche.
Vielen Dank. Dann fängt Frau Bentele an.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage. Für mich ist ganz wichtig, dass wir in den letzten Monaten von unseren Mitgliedern vor allem gehört haben, dass sie die Leistungen, die angeboten wurden vor der Pandemie, nicht mehr in Anspruch nehmen konnten. Das war schon ein ganz, ganz großes Problem, dass eben zum Beispiel Hilfsangebote wie Tages- und Kurzzeitpflege, aber auch eben Angebote für Kinder und Jugendlichen in Fördereinrichtungen oder Freizeiteinrichtungen eben nicht zur Verfügung standen. Auf dieses Thema möchte ich jetzt meinen Schwerpunkt einfach ein Stück weit legen. Und um das aufzufangen, ist das Wichtigste wirklich in die Infrastruktur, in die soziale Infrastruktur jetzt zu investieren, dass eben vor allem die flexiblen Angebote für die Menschen, die heute immer vielfältigere Lebenssituationen haben, dann auch verfügbar sind, dass eben die Hilfe zu Hause für die Eltern eine Entlastung ist, die Kinder mit Behinderungen unterstützen, für die Menschen, die pflegen, die Angehörige pflegen, dass wir hier eben wirklich auch ständige Angebote haben, die auch krisen- und pandemiefest sind und die eben aber auch flexibel abrufbar sind und, wie gesagt, ich habe es vorher schon angesprochen, die auch nicht durch eine Pflegereform, wo eben der Inflationsausgleich ausgesetzt ist, bis 2025 eben auch nicht mehr finanziert werden können und so eben weniger zur Verfügung stehen. Das ist für mich nicht der richtige Weg. Anderer großer Bereich ist auch noch das Thema Rehabilitation. Auch da gibt es viele Angebote, die in den letzten Monaten nicht genutzt werden konnten im Reha-Bereich. Und gerade an Reha-Angeboten hängen aber auch Leistungen wie Krankengeld und das Arbeitslosengeld eins. Und da fordern wir eben, dass die Reha-Möglichkeiten jetzt sehr schnell wieder zur Verfügung stehen und aufgenommen werden und eben Menschen regelmäßige Therapien bekommen. Einerseits und andererseits eben die Leistungen den Menschen wegen der nicht stattgefundenen Reha nicht vorenthalten werden. Noch ein schneller Satz zum Thema Mobilität und soziale Infrastruktur. Das Wichtigste in den nächsten Monaten und Jahren wird sicherlich Kinder und Jugendliche wirklich gut zu fördern und auch die mehr zu fördern, die aus finanziell eben nicht sehr gut ausgestatteten Familien kommen und hier eben durch auch einen guten Zugang zur Bildung, gute Unterstützung bei der Gesellschaft teilzunehmen, sei es eben durch Möglichkeiten, sich weiterzubilden, Sport- und Freizeitangebote zu nutzen, mobil zu sein und eben auch mal was zu erleben, auch mal eine Reise zu machen, genau diese Angebote auszubauen für Kinder und Jugendliche, deren Eltern sich das nicht selbst leisten können, wäre für mich ganz wichtig. Und da ist die Kindergrundsicherung ein wirklich großer und guter Schritt, den eine Bundesregierung in Zukunft der nächste dringend gehen müsste.
Vielen herzlichen Dank. Dann ist jetzt Herr Nöhring dran und Sie haben noch gut 2 Minuten.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das Sozialdienstleistereinsatzgesetz hat ja vor allen Dingen da einen Rettungsschirm gespannt, wo sozusagen andere Unterstützungsmaßnahmen nicht gegriffen haben. Also in Familienbildungsstätten zum Beispiel war das häufig ein Thema und da ist sehr in der Pandemie sehr viel Unterstützung geleistet worden durch kreative Angebote, Balkongespräche, niedrigschwellige, auch zugehende Unterstützung und Beratung und Begleitung von Familien. Insofern war das oder ist es auch immer noch ein gutes Auffanginstrument. Insbesondere, wenn ich auf die Familienbildung blicke, haben wir, und das haben wir in der Stellungnahme versucht zu benennen, haben wir es zum einen aber mit sehr vielen Honorarkräften zu tun, die sozusagen institutionell hier nicht mit erfasst waren und die mitunter sozusagen quasi als Kleinselbstständige durch die Raster gefallen sind. Gleichzeitig brauchen wir aber in den Angeboten eigentlich eine hohe Kontinuität, um den Vertrauensvorschuss der Familien sozusagen nicht zu verlieren. Und zweitens gibt es auch Familienbildungsangebote, sehr viel zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, die über Erwachsenenbildungsgesetze geregelt sind und finanziert sind. Und auch hier hat das SODEC nicht gegriffen und auch hier sind Einrichtungen mitunter sehr stark in die Bredouille gekommen. Stichwort zur Kindergrundsicherung. Ich glaube, insgesamt wird es, das haben wir jetzt nicht nur in der Pandemie gesehen, aber dann nochmal ganz grundsätzlich, geht es darum, Druck rauszunehmen. Also es geht darum, von Kindern und Jugendlichen auch Leistungsdruck zu nehmen und es geht auch darum, Familien auch ökonomischen Druck zu nehmen. Und die Kindergrundsicherung ist etwas, das wir schon sehr lange fordern als Verband mit vielen anderen Verbänden zusammen. Zwei kurze Argumente. Zum einen haben wir gesehen, auch in der Pandemie, dass das Bildungs- und Teilhabepaket, das ja soziale Infrastruktur oder die Zugänglichkeit für viele zur sozialen Infrastruktur ein Stück weit sichern soll, dass das größtenteils zum Erliegen kam. Also weder wurde wirklich flächendeckend Mittagessen versorgt, noch hat die soziale Teilhabe stattgefunden. Eltern mussten das kompensieren und gerade arme Eltern hatten das Geld nicht dafür. Und zum Zweiten haben wir andersrum gesehen, dass der Kinderbonus unglaubliche Konjunktureffekte erzielt hat. Also das heißt, mehr Geld, gerade in armen Familien, hilft sozusagen auch der gesamten Gesellschaft. Zwei Argumente, die langfristig uns auch jetzt erst recht dazu bringen, dass es eine Kindergrundsicherung braucht. Beides, die Sicherung der sozialen Infrastruktur, aber, das war noch gesagt, gegen Armut hilft eben auch Geld. Ja, vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Dann geht das Fragerecht jetzt weiter an die AfD-Fraktion und da hat Herr Schneider das Wort.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Herrn Moormann von der AOK Rheinland-Hamburg. Es gibt Berichte, dass die Zahl der behandelten Herzinfarkt- und Schlaganfälle während der Corona-Krise deutlich zurückgegangen ist. Worauf führen Sie das zurück und können Sie das bestätigen? Haben Sie da vielleicht auch Zahlen aus Ihrem Bereich dazu und worauf führen Sie das zurück? Danke.
Danke, Herr Moormann.
Ja, wir hatten als AOK auch entsprechende Zahlen. Das heißt, wir sahen diese Rückgänge. Die Frage ist natürlich immer, in welchem Stadium ist der Schlaganfall oder Herzinfarkt? Also die absoluten Notfalleinsätze, die sind natürlich ausgeführt worden und das hat auch alles stattgefunden. Aber häufig ist das eben nicht so klar zu erkennen, ob es wirklich ein Schlaganfall ist oder eine andere Einschränkung. Und da hat es offenbar eine andere Wahrnehmung gegeben und dann sind tatsächlich weniger Krankenhausaufenthalte resultiert. Wir werten das noch weiter aus. Man muss ja gucken, wie sind die Langzeitfolgen. Aber es hat sich jetzt inzwischen auch wieder kompensiert. Gerade bei den Schlaganfällen war der Einbruch nur sehr kurzzeitig da und ist dann schnell wieder nach oben gegangen. Wir können im Moment noch nicht sagen, was die Langzeitfolgen angeht. Das betrifft vielleicht auch eher den onkologischen Bereich, wo ja auch die Hypothese da ist, dass bestimmte Menschen später in die Behandlung gekommen sind oder auch im kardiologischen Bereich und dadurch auch Schäden nehmen, dass Erkrankungen weiter fortgeschritten sind. Aber es ist eine Einschränkung kurzfristig auch da gewesen, gerade als wir den absoluten Lockdown dort hatten.
Dankeschön, Herr Schneider.
Meine Nachfrage geht an Herrn Moormann. Sie hatten jetzt den Bereich schon angesprochen, nämlich den onkologischen Bereich. Wir haben ja auch bei den Krebsvorsorgeuntersuchungen deutliche Rückgänge. Können Sie einmal ausführen, wie groß diese Rückgänge sind und welche Folgen Sie daraus erwarten? Gibt es Ihrerseits beispielsweise schon Abschätzungen, was tatsächlich die Frage betrifft, welche Kosten kommen da auf Sie zu? Denn es ist ja klar, dass eine Krebserkrankung, die relativ frühzeitig erkannt wird, vielleicht noch sehr niederschwellig auch geheilt werden kann. In einem späteren Stadium sieht es vielleicht ganz anders aus. Können Sie dazu etwas sagen?
Also wir haben in der Phase des Lockdowns zum Teil fast keine Vorsorgeuntersuchungen mehr gehabt. Und der Rückgang war dann ganz, ganz erheblich in dem Bereich. Hat sich langsam wieder etwas stabilisiert, liegt aber noch deutlich unterhalb des Vorjahresniveaus. Und wir sehen hier so ein bisschen das gleiche Problem auf uns zukommen, was wir auch eben bei den sozial Schwächeren haben. Also Behandlungen werden erst in einem späteren Stadium das erste Mal behandelt und sind dann aber schon fortgeschritten. Und das ist das große Risiko. Wir können diese Wirkung jetzt im Moment noch nicht sehen an den Zahlen, die uns vorliegen. Das wird sicherlich in den nächsten Jahren sich erst herausstellen. Aber das Alarmsignal ist auf jeden Fall gegeben und berechtigt, weil wir da Erfahrungen aus den anderen Bereichen auch schon haben. Dankeschön.
Ja, dann möchte ich meine nächste Frage nochmal richten an Herrn Professor Schmitz von der Uni Leipzig. Wir hatten jetzt ja durchaus gerade Jugendliche ein Jahr lang weggesperrt. Die haben sich, um es mal ein bisschen plakativ auszudrücken, jetzt dran gewöhnt, auf der Couch zu sitzen und Chips zu essen und eben halt nicht mehr Sport zu treiben. Inwiefern sehen Sie dort tatsächlich Langzeitauswirkungen? Wie viel Prozent dieser Jugendlichen werden dadurch tatsächlich in ihrer Entwicklung, gerade was jetzt das Verhältnis zu gesunder Ernährung, zu Sport betrifft, wirklich nachhaltig gestört sein? Und was müssen wir machen, um das irgendwie wieder aufzufangen?
Herr Professor Schmitz.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich glaube, wenn Sie Kinder und Jugendliche fragen, wie sie die Pandemie verbracht haben, auch wenn wir sehen, dass viele Dinge nicht funktioniert haben, dann haben viele eben nicht auf der Couch gelegen, sondern haben sich auch große Sorgen gemacht und haben sich auch bemüht, sehr im Kontakt zu bleiben und alles Mögliche zu machen, um sich weiter auch zu treffen. Und auch viele Familien haben sehr viel versucht möglich zu machen. Natürlich sind Themen wie Sport, die auch für die motorische Entwicklung wichtig ist, war sicher sehr eingeschränkt möglich. Und auch Ernährungsthemen, so der auch schon angesprochen ist, gerade auch Familien aus sozial benachteiligten Schichten eben, für die zum Beispiel auch das schulische Mittagessen eine große Rolle spielt. Das sind sicher auch Themen, die uns weiter beschäftigen werden oder wo es jetzt eben wichtig ist, hier auch die Angebote wieder schnell herzustellen.
Herr Schneider, Sie haben noch Zeit.
Ja. Dann kommt meine nächste Frage an Frau Entringer von DIW. Es gibt ja ihrerseits eine Studie zum Corona-Monitoring bundesweit. Also Sie versuchen da herauszufinden, wie viele Menschen tatsächlich schon von einer Corona-Infektion betroffen waren. Können Sie etwas sagen zum Fortgang der Studie? Was ist da der aktuelle Stand? Welche Zahlen haben Sie bisher ermitteln können?
Frau Dr. Entringer.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist richtig, es gab diese Studie in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut. Wir haben dafür unsere Datenstruktur, unsere Haushaltsstruktur genutzt und haben quasi Antikörper miterhoben bei unserer Panelbefragung in 2020. Das heißt, ich glaube, da wurden circa 20.000 Haushalte gebeten, sich selbstständig, auch die Kinder, auf die Antikörper zu testen. Wir haben quasi aber die Daten nur aufbereitet und dann an das Robert-Koch-Institut weitergegeben. Das heißt, das Robert-Koch-Institut wäre hier wahrscheinlich der richtige Ansprechpartner für die Ergebnisse.
Okay. Halbe Minute wäre noch.
Dann schenke ich die letzten 30 Sekunden.
Okay, dann. Herr Vorsitzender. Vielen Dank. So, dann ist jetzt wieder die CDU-CSU-Fraktion dran. Da der Vorsitzende des Gremiums auch dieser Fraktion angehört, darf er auch ein paar Fragen stellen. Und dann stelle ich meine erste Frage an Frau Dr. Entringer. Sie haben ja auf die besonders schwierige Situation von Selbstständigen und unter den Selbstständigen wiederum von Frauen aufmerksam gemacht. Haben Sie Prognoseinstrumente, wie das jetzt weitergehen wird? Können Sie vorhersehen, wie lange diese Schwierigkeiten anhalten werden? Und können Sie uns sagen, welche Hilfen besonders vordringlich sein werden, um diesen Druck von Selbstständigen zu beseitigen?
Ja, also was wir hier tatsächlich sehen, ist, dass die Ursache für diese Krise bei den Selbstständigen eben vor allen Dingen darin begründet war, dass sie einfach nicht die Möglichkeit hatten, ihrer Arbeit nachzugehen. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass insbesondere weibliche Selbstständige betroffen waren, weil eben Servicedienstleistungen direkt im Kontakt zu Menschen eben nicht möglich waren. Das heißt, hier ist auch wiederum die große Frage, wie schnell die Selbstständigen zurückkehren können in ihre Arbeit. Wir wissen, dass auch insbesondere weibliche Selbstständige eben auch psychisch besonders betroffen waren. Wir wissen hier, dass das eben viel an ökonomischer Unsicherheit lag, dass diese ökonomische Unsicherheit eben auch darin begründet war, dass die Hilfspakete, die geschnürt wurden, eben häufig ad hoc geschnürt wurden, dass da wenig Verlässlichkeit drin war, dass man eben wenig planen konnte. Und ich glaube, ein wichtiger Aufruf quasi meines Kollegen Kritikos ist hier immer wieder auch, dass die private ökonomische Unsicherheit quasi durch diese Hilfspakete ja nicht abgedeckt ist. Und hier der Wunsch für die Selbstständigen, um die ökonomische Sicherheit quasi ein bisschen wiederherzustellen, ist, dass hier es vielleicht auch möglich ist, diese Gelder eben zu verwenden, auch für die private
Unsicherheit. Und dann ist, glaube ich, der zweite wichtige Punkt einfach, dass sie zurückkehren können in die Arbeit und ihrer Tätigkeit wieder nachgehen können, was ja im Moment ganz gut aussieht. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Dann hätte ich eine Frage an Frau Zucko vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Frau Zucko, wir haben ja jetzt eine lange Phase, in der mobiles Arbeiten oder manche nennen es Homeoffice stattgefunden hat, mit einer im Lauf der Zeit auch besser werdenden heimischen Ausstattung. Und die Frage ist, welche Prognose haben Sie dazu, ob die Rückkehr in die etablierten Arbeitsverhältnisse, wird die eigentlich eine neue Belastung auslösen? Gibt es, wie schätzen Sie das ein, wie hoch ist der Anteil derer, die jetzt gelernt haben, mit Homeoffice umzugehen und die das gerne auf Dauer zumindest partiell weiter praktizieren möchten?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also was ja jetzt ein großer Belastungsfaktor war während der Pandemie, war ja vor allen Dingen, dass die Kinder nicht betreut waren. Und da hoffen wir natürlich, dass dieser Faktor nach Ende der Pandemie oder zumindest sobald sie eingedämmt ist, dass das wieder besser laufen wird und dass die Kinder wieder institutionell betreut werden. Wir denken, dass Homeoffice auf jeden Fall auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Und das sehen wir auch in den Daten. Wir sehen, dass ein hoher Wunsch ist, der Beschäftigten weiterhin im Homeoffice zu arbeiten. Da allerdings auch eine große Sorge ist oder die Beschäftigten beklagen, dass sie eben zu wenig Kontakt zu ihren KollegInnen haben und dass ihnen das fehlt, denken wir, dass in Zukunft sich so ein Modell einpendeln wird, in dem man also zum Beispiel 3 Tage in der Woche im Betrieb ist und 2 Tage im Homeoffice. Gerne.
So, 2 Minuten wären noch. Dann frage ich jetzt noch mal Herrn Professor Dragano. Wenn man jetzt guckt, für wen ist, sagen wir mal, stärker die Pandemiezeit mit unmittelbarem Verlusterleben verbunden gewesen. Dann haben wir ja gerade gelernt, Kurzarbeitergeld und derartige Unterstützung sind vielleicht verlässlicher, kalkulierbarer zur Verfügung gewesen als die Summen, die an Selbstständige geflossen sind. Und selbst die Frage, wie kann man als Selbstständiger seinen Lebensunterhalt aufbringen, ist nicht immer sicher gewesen. Glauben Sie, dass das Folgen haben wird für die Präferenzverteilung im Leben von Menschen, ob sie sich eher für Selbstständigkeit oder eher für angestellte Tätigkeiten entscheiden?
Herzlichen Dank für die Frage, Herr Henke. Das kann ich jetzt so direkt nicht beantworten, sondern erstmal vielleicht als gesundheitlichen Risikofaktor ist eben die Sorge um den Arbeitsplatz oder bei Selbstständigen die Angst, die Existenz zu verlieren, ein Stressor. Und das ist bestens belegt, dass das mit verschiedenen gesundheitlichen Schwierigkeiten verbunden ist, psychischer, aber auch körperlicher Natur. Insofern sind gerade diese Selbstständigen, über die gerade geredet wurden, tatsächlich eine Gruppe, wo man Folgen erwarten kann. Ob das dann auf die Berufswahl oder auf die Attraktivität bestimmter Berufe abfärbt, da würde ich dann vielleicht eher an die Expertinnen und Experten aus der Arbeitsmarktforschung verweisen oder die Kollegin von der Hans-Böckler-Stiftung. Aber natürlich werden solche Sachen wahrgenommen.
Gut, die Zeit ist um, sonst hätte ich Frau Entringer noch mal danach gefragt. Aber wir machen jetzt weiter mit der FDP-Fraktion und da hat Frau Westig das Wort. 5 Minuten.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, meine Frage geht an Herrn Professor Schmitz. Sie fordern in Ihrer Stellungnahme eine Verbesserung der frühzeitigen Identifikation und primären Prävention von psychischen Störungen, insbesondere bei Risikogruppen, also Familien aus sozial benachteiligten Milieus oder auch Familien mit Migrationshintergrund. Jetzt sind in NRW 60 Talentschulen auf den Weg gebracht worden. Also besonders gut ausgestattete Schulen in sozial benachteiligten Stadtteilen etabliert worden. Wären solche Talentschulen nicht genau der richtige Ort,
um diese beiden Punkte zusammenlaufen zu lassen? Könnte das da angesiedelt werden, niedrigschwellig? Und welche weiteren Vorschläge hätten Sie noch dazu?
Herr Professor, ja, vielen Dank für die Frage. Ja, vielen Dank. Ich bin mit dem Konzept der Talentschulen soweit nicht vertraut, aber grundsätzlich ist natürlich eine sehr gute schulische Ausstattung und insbesondere eine gute personelle Ausstattung ganz entscheidend dafür, ob Kinder, die Unterstützungsbedarf brauchen, und da spreche ich gar nicht nur von Kindern, die psychische Auffälligkeiten haben, sondern häufig auch Kinder, die Lernschwierigkeiten haben oder auch Behinderungen haben in verschiedenen Bereichen, brauchen Unterstützungsbedarf, brauchen auch zum Beispiel sonderpädagogische Fördermaßnahmen. Und hier erleben wir eigentlich ja in allen Bundesländern, dass diese Unterstützung häufig sehr lange dauert oder auch zu wenig Kapazitäten da sind. Das heißt, schulische Ausstattung, insbesondere beim Personal, grundsätzlich für die generelle Förderung, aber auch für die ja, qualifizierte Identifikation von Kindern mit Hilfebedarf, das braucht es eben. Und das bedarf es nicht nur im schulischen Kontext, das ist sicher ein ganz wichtiger Kontext, sondern auch in der Primärversorgung, wo eigentlich alle Kinder und Jugendliche gesehen werden, zum Beispiel auch in den Untersuchungen der Kinderärzte, und dass wir hier ganz, ganz deutlich investieren müssen. Und auch das Thema, ja, psychische Gesundheit, Gesundheit und auch müssen wir in die Schulen bringen. Wir müssen einfach, wir wissen, dass wir hier mit relativ niederschwelligen und auch, ja, es muss nicht immer unbedingt eine Psychotherapie sein, aber auch Schulstunden zu dem Thema können schon sehr, sehr viel dazu bewegen. Und das würden wir uns einfach sehr, sehr wünschen.
Vielen Dank.
Frau Westig. Ja, danke schön. Dann geht meine nächste Frage nochmal an Herrn Nöhring. Herr Nöhring, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme über den großen Nachholbedarf bei der Digitalisierung der Bildung. Welche Schritte müssen Ihrer Meinung nach ganz konkret ergriffen werden, um hier gleiche Bildungschancen für alle zu realisieren?
Besten Dank, Herr Nöhring.
Vielen herzlichen Dank für die Frage. Also zum einen ist sicherlich mit dem Digitalpakt Schule ist hier schon viel Geld in die Hand genommen worden, um es sozusagen bundesweit Schülerinnen und Schüler, die da den Bedarf haben, mit digitalen Endgeräten auszustatten. Viel zu spät ist das passiert und die Umsetzungsschritte vom Bund über die Länder, über die einzelnen Vereinbarungen sind viel zu spät erfolgt, sodass erst jetzt so langsam alle Kinder und Jugendliche wirklich ausgestattet sind. Und da hängen immer noch so Versicherungsfragen dran. Also das müsste dringend zum Beispiel geregelt werden, sehr konkret. Wer übernimmt die Versicherung, wenn ein Gerät, wenn ein Schüler, eine Schülerin ein Gerät verliert oder kaputt macht? Das Zweite ist, wir brauchen dringend den Auf- und Ausbau von digitalen Kompetenzen und da von Lehrkräften und von Schulen. Und da meine ich vor allem auch die schuldidaktische Frage. Also wie funktioniert denn wirklich guter digital gestützter Unterricht? Und das Dritte ist, dass wir auch dringend, so würden wir das sehen, an die sozusagen an die SGB-II-Regelsätze, SGB-12 mindestens heran müssen, denn digitale Ausstattung ist das eine, Gerät in der Hand zu haben. Das andere, das haben wir jetzt alle in der Pandemie gesehen, ist der Strom zu Hause, der erhöht ist, der Stromverbrauch. Das ist der Drucker, das ist das gute Internet. Ich selber habe 3 Kinder, 5 Leute gleichzeitig in Videokonferenzen. Da ist sozusagen, da braucht man auch eine gewisse Datenmenge, um das aufrechtzuerhalten. Und das ist alles so in den Regelsätzen, um nur ein Beispiel zu nennen, nach dem SGB 12 und 2 nicht vorhanden. Also hier sprechen wir uns dafür aus, also diese Zugänge auch als existenznotwendigen Bedarf dauerhaft im SGB 12 bzw. 2 abzusichern.
Vielen Dank. Vielen Dank. 30 Sekunden wären noch.
Ja, vielleicht ganz kurz noch an Herrn Professor Dragano zur Bedeutung von mobilen Impfteams. Können Sie da noch 2, 3 Sätze zu sagen? Gerade um gesundheitliche Ungleichbehandlung zu reduzieren.
Die Bedeutung von mobilen Impfteams.
Ich fasse mich ganz kurz. Wir haben eben die Erfahrungen aufgegriffen, die der ÖGD, also öffentliche Gesundheitsdienst in Städten wie Köln gemacht hat. Da können mobile Impfteams eine Lösung sein. Wir würden jetzt nicht sagen, dass das an allen Orten, in allen Situationen eben dabei hilft. Aber wenn man gerade in urbanen Räumen weiß, dort gibt es bestimmte Stadtviertel, wo Probleme sind, wo die Menschen nicht mitbekommen haben, wie man das macht, können solche Teams eine Lösung sein, die ja in verschiedenen Städten mittlerweile eingesetzt werden, auch im Ausland.
Jawohl, herzlichen Dank. Dann gehen wir jetzt weiter zur Fraktion Die Linke. Und da hat Frau Kollegin Katja Kipping 4 Minuten zur Verfügung.
Einen schönen guten Tag. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ich hatte gerade ein bisschen Probleme mit dem Bildschirm. Ja, ich will noch mal sagen, wie sehr ich mich freue über die verschiedenen Plädoyers für eine Kindergrundsicherung. Ich fand ja, das war schon vor der Pandemie wichtig, aber freut mich sehr, dass es jetzt auch noch mal unterstrichen wird. Und es ist ja doch inzwischen ein sehr breites Bündnis, was sich dafür ausspricht. Meine Frage geht an Frau Zucko von der Böckler Stiftung. Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme nochmal geschrieben, dass gerade Menschen im Niedriglohnbereich eher in Kurzarbeit reingekommen sind. Das hat natürlich, Kurzarbeitergeld ist zum einen natürlich ein gutes Schutzinstrument, zum anderen hat es auch Auswirkungen auf Rentenanwartschaften, Arbeitslosenversicherung und so weiter und auf die Einkommenssituation der Familie. Sie haben auch geschrieben, dass wiederum gerade Frauen nochmal stärker die Arbeitszeit reduziert haben. Was für ein Instrument könnte denn hier noch mal ein bisschen sozial gegenfedern? Oder was halten Sie vor diesem Hintergrund von der Forderung nach einem Mindestkurzarbeitergeld?
Vielen Dank. Frau Zucko.
Ja, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich haben wir in der Krise eben gesehen, dass sich vor allen Dingen Frauen für die Kinderbetreuung zuständig fühlen. Denn, also wenn wir, das sehen wir in den Zahlen ganz klar, dass Frauen deutlich häufiger als Männer ihre Arbeitszeiten reduziert haben, um die institutionelle Kinderbetreuung zu kompensieren. Es stellt sich natürlich die Frage, wie sich das jetzt auswirken wird und ob sich dadurch zum Beispiel ja, der Gender Time Gap, also der Unterschied in der Erwerbsarbeit zwischen oder im Erwerbsumfang zwischen Männern und Frauen, ob der damit bleibt. Da möchte ich im Plädoyer auf jeden Fall dafür sprechen, wie wichtig das ist, dass die Kinder institutionell betreut werden, weil das haben wir in der Krise ganz klar gesehen. Wenn Kinder nicht betreut werden, dann sind es die Frauen, die ihre Arbeitszeiten reduzieren. Das bedeutet, dass hier in erster Linie und gerade in der kurzen Frist erstmal die Kinderbetreuung sichergestellt werden. Hinsichtlich des Kurzarbeitergeldes ist, wie Sie sagen, sehen wir eben insbesondere im Gastgewerbe zum Beispiel, also in einem Sektor, in dem der Lohn sowieso niedrig ist, dass besonders in diesem Sektor wenige Menschen, sehr viele Menschen in Kurzarbeit sind und nur wenige unter ihnen Anspruch oder eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes überhaupt bekommen, so dass sich dort nochmal Ungleichheiten weiter verstärken. Und die Beschäftigten damit wirklich ans Existenzminimum kommen und insbesondere ja so eine ein Mindestkurzarbeitergeld von 1.200 Euro hier aushelfen könnte, um zumindest die Altersarmut, das Existenzminimum sichern könnte in diesem Moment. Danke.
Dankeschön. Gut, eine Minute ist übrig, Frau Kipping.
Ganz schnell an Herrn Schmidt. Sie haben über die langen Wartelisten gesprochen. Kann es sein, dass wir da eine Diskrepanz haben? Einerseits gibt es ausgebildete Therapeuten, Psychologinnen, die auf eine Zulassung warten. Andererseits eine lange Warteliste. Was für Instrumente schlagen Sie vor? Und können Sie was zur Dimension sagen, wie viel wir eigentlich mehr an Angebot bräuchten?
Herr Professor Schmitz.
Ja, wir haben definitiv motivierte Kolleginnen und Kollegen auch in Privatpraxen oder die zuwarten auf Kassenzulassungen und man sicher hier auch Praxen füllen könnte, auf jeden Fall aktuell. Wir sehen im Moment Wartezeiten von im Schnitt 36 Monaten. Das, was uns Sorgen machen muss, dass insbesondere in den ländlichen Bereichen die Wartezeiten deutlich länger sind und paradoxerweise auch bei den schweren psychischen Erkrankungen, also gerade die, die es nötig haben, warten sehr lange. Und ich kann es nicht in Zahlen beziffern, aber wenn wir davon ausgehen, dass es schon wünschenswert wäre, wenn man binnen 8 Wochen auch vielleicht eine psychotherapeutische Behandlung bekommen kann, auch aus dem Hintergrund, dass wir wissen, dass psychische Erkrankungen und Symptome die Qualität haben, dass sie in sehr vielen Fällen einfach einen chronischen Verlauf nehmen und auch psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, häufig auch psychische Erkrankungen im Erwachsenenalter, die doch häufig chronifiziert und komplex sind und damit viel schwerer zu behandeln sind und auch soziale Benachteiligungen mit sich bringen, dann ist es schon wünschenswert, hier jetzt auch kurzfristig zu investieren.
Herzlichen Dank, Herr Professor Schmitz. Und dann geht das Fragerecht weiter zu Bündnis 90 Die Grünen. Und da ist noch eine Zeit von 1,5 Minuten übrig, sodass Herr Dr. Dahmen jetzt 5,5 Minuten zur Verfügung hat.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde meine nächste Frage gerne an Frau Dr. Teichert richten. Frau Dr. Teichert, Sie hatten in den Ausführungen vorhin deutlich gemacht, dass es ja elementare Aufgabe des öffentlichen Gesundheits Dienstes ist, Impfung und Pandemie-Management vor Ort zu betreiben, sondern letztlich als dritte Säule im Gesundheitssystem für die Versorgung und die Sicherstellung von Versorgungsangeboten in unserer Gesellschaft ganz elementar ist. Jetzt ist in der Pandemie und auch schon davor immer wieder berichtet worden, dass es den Gesundheitsämtern sehr schwer fällt, gerade Stellen von Amtsärztinnen und Amtsärzten nachzubesetzen. Woran liegt das?
Frau Dr. Teichert.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das Problem der Nachbesetzung im ärztlichen Bereich liegt vor allen Dingen daran, dass wir ein erhebliches Tarifgefälle haben. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte, die in Krankenhäusern arbeiten, verdienen erheblich mehr. Und das Tarifgefälle bezieht sich schon auf das Grundgehalt. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen würde, okay, die machen ja auch OPs, Bereitschaftsdienste und sonst irgendwas und dadurch ist es mehr, sondern allein in der Grundvergütung unterscheiden sich schon Ärzte in den Gesundheitsämtern und nicht nur von Ärzten in den Krankenhäusern, sondern auch von Ärztinnen und Ärzten, die in anderen Bereichen arbeiten, also zum Beispiel auch beim medizinischen Dienst, die sind in dem Tarifgefüge deutlich höher. Das liegt daran, dass Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst verankert sind, während alle anderen Arztbereiche eigene Tarifverträge sozusagen im Laufe der Zeit, ich sage auch mal, vielleicht auch erstritten haben. Das führt zu einem immer weiter Auseinanderklaffen dieser Schere. Also während einerseits Tarifverhandlungen stattfinden, und Sie erleben das ja immer wieder, für einzelne Bereiche, für einzelne Krankenhausbereiche oder auch eben für Knappschaft oder im medizinischen Dienst, bleibt auf der anderen Seite die Fachärztinnen und Fachärzte und alle Ärzte, die im öffentlichen Gesundheitsdienst arbeiten, im TVÖD stecken. Die Tarifverhandlungen stocken. Die Arbeitgeberseite, das ist in erster Linie kommunale Arbeitgeberverband, sieht keine Notwendigkeit daran, was zu ändern oder weitere Verhandlungen aufzunehmen. Das ist ein großes Problem. Das wird sich tatsächlich jetzt auch zeigen bei der Ausrollung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Was nützt es, wenn der Bund so viele Stellen zur Verfügung stellt, diese aber mangels schlechter Bezahlung nicht nachbesetzt werden können?
Herr Dahmen, 2,5 Minuten sind übrig.
Ja, ich würde gerne nochmal nachfragen, Frau Teichert. Sie sprachen gerade bereits an den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, wo der Bund ja sehr viel Geld in die Hand genommen hat, um den Bereich zu stärken. Was wäre erforderlich oder wie könnte der Bund erreichen, dass hier eben die Besetzung der Stellen entsprechend erfolgen kann? Wie könnte das gelingen?
Frau Dr. Teichert. Also gerade was den... Entschuldigung. Vielen Dank. Was den Bereich der Bezahlung angeht, das ist auch schon in dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst mit drin enthalten. In dem Konjunkturpaket mit 4 Milliarden Euro ist genau dieses Thema ja schon mit adressiert worden. Das heißt, man müsste jetzt darauf drängen, dass das auch weiter ausgeführt wird. Und ich sage an dieser Stelle nochmal ausdrücklich, es geht auch nicht nur um Ärztinnen und Ärzte, sondern es geht auch um alle Berufsgruppen, die in dem öffentlichen Gesundheitsdienst arbeiten. Auch da wird man sicher nochmal genau hingucken müssen, wie sich die Attraktivität der Gehälter zueinander verhält. Wir haben sonst das Problem, dass keine Leute in den öffentlichen Gesundheitsdienst kommen. Und der Bund und insbesondere die Politik, ich glaube, das könnte ich hier an der Stelle gut adressieren, müsste darauf drängen, dass es tatsächlich jetzt zu Tarifverhandlungen kommt. Es gibt zwei Tarifbereiche, die betroffen sind. Das ist einmal der Tarifbereich für den öffentlichen Dienst, der TVÖD. Und es gibt natürlich auch noch den TVL. Einige sind ja im Landesdienst. Auch da wäre es sicherlich gut möglich, über Tarifsteigerungen nachzudenken, respektive auch mal zu überlegen, ob man nicht einen eigenen Tarifvertrag macht. Und da die Arbeitgeberseite auf kommunaler Ebene im Moment da sehr abblockt und keinerlei Notwendigkeit sieht, wäre es sicherlich notwendig, von Bundesseite und von der Politik darauf einzuwirken, dass man zumindest mal an den Verhandlungstisch kommt, weil das ist ein Problem, das wir da jetzt nicht hin können.
40 Sekunden hätten wir noch, Herr Dahmen.
Die seien geschenkt. Vielen Dank.
Okay, vielen Dank. Dann darf ich mich bei allen Sachverständigen sehr herzlich bedanken für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihnen für die vielen guten Fragen, die auch weiterführend und erhellend gewirkt haben. Ich weise darauf hin, dass in der nächsten Woche eine Anhörung stattfinden wird zur gleichen Zeit, am Nachmittag ab 15.30 Uhr zum Themenfeld Long-Covid, langfristige Schwierigkeiten gesundheitlicher Art bei Covid. Und es gibt heute um 12.30 Uhr eine weitere Anhörung dieses Gremiums. Wir sind vom Gesundheitsausschuss gebeten worden, uns mit dem Entwurf eines Gesetzes für einen Pandemierat des Bundestages zu befassen, den die Fraktion Die Linke eingebracht hat. Auch diese Anhörung ab 12.30 Uhr wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet übertragen. Die heutige Sitzung, 15. Sitzung, schließe ich jetzt, wünsche allen einen guten weiteren Verlauf des Tages. Und soweit Sie dann um 12.30 Uhr dabei sind, sehen wir uns in etwa einer Viertelstunde wieder. Die jetzige Sitzung ist geschlossen.